Beat ist fett. Rhyme ist fett. Der Beat ist fett.
Der Reim ist fett.
Der Reim ist fett.
Was war das?
Ich weiß nicht mehr, das klingt so.
Ich glaube, das war.
Ich denke, Fischmob, irgendwas klingt nach Hamburg.
Das, ja, das war Eisfeld bei Absolute Beginner.
Ah, ja, genau.
Ja, hallo.
Wir sind gar keine
Rudeltiere. Ich wollte mal sagen, Füchse sind gar keine Rudeltiere.
Genau das. Ja, egal. Da ist eine coole Nummer. Passt jetzt sehr gut, weil am Wochenende oder gestern, ich weiß nicht genau, wurde eine Frau in der Hamburger Innenstadt von einem Wolf ins Gesicht gebissen.
Was?
Habe ich heute oder gestern in den Nachrichten gehört.
Krass.
Da ist ein Wolf irgendwie in der Innenstadt und der ist dann in die Ossenalster gefallen, der Wolf, weil da gab es so eine Hetzjagd auf den Wolf, nachdem er eine Frau gebissen hat. Mhm. Der ist dann in die Alster gefallen oder Außenalster. Wurde dann dort von irgendwelchen Tierfängern rausgeholt mit einer Schlinge.
Krass. Hals. Ja, erstens das arme Tier.
Ja. In Panik wahrscheinlich irgendeinen Menschen angegriffen.
Zweitens die arme Frau.
Die noch viel ärmere Frau ins Gesicht von einem Wolf. Da ist, aua. Ich weiß nicht, was da übrig bleibt. Keine Ahnung.
Ja. Ach, krass.
Klingt auf jeden Fall uncool.
Schöner Podcast-Start.
Ja, finde ich hervorragend. Wenn du von. Nee, ich habe ja angefangen mit der Rhyme is fett, aber du wusstest, woher es kam. Sehr gut.
Ja.
Wir machen jetzt hier zwei Whiskyflaschen auf.
Ja, erstmal schön, dass wir seit, ich glaube, in diesem Jahr saßen wir noch gar nicht bei dir in der Küche zu zweit. Denn die ganzen Folgen, die wir in diesem Jahr aufgenommen haben, haben wir entweder bei mir remote aufgenommen, mit den Woodrams zum Beispiel, oder wir waren unterwegs und haben draußen mal aufgenommen und saßen hier noch gar nicht so richtig. Das war eher kläglich, mein Lieber. Ja.
Das ist aber wirklich ein Engelsfürzchen.
Aber bei mir wird es nicht anders.
Oh. Ein Engelsfürzchen.
Ja, schauen wir mal. Genau. Wir lassen hier schon mal das ein bisschen atmen, nämlich.
Sehr gut.
Nein, freut mich auf jeden Fall hier zu sein. Long time.
No see.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war viel unterwegs, du warst unterwegs und da sind wir irgendwie in den letzten Wochen auf jeden Fall nicht zusammengekommen. Dafür umso schöner, dass wir heute hier sitzen. Und es gibt, glaube ich, so ein bisschen was zu erzählen.
Ja, auf jeden Fall. Also diese zwei Wochen, die haben wir nicht halten können, liebe Freunde. Das tut uns sehr leid. Aber es ging nicht anders. Wir produzieren nicht vor, wir machen nichts auf Halde. Nö. Wir treffen uns dann, wenn wir uns treffen können. Und dementsprechend ist das dann für uns natürlich schwierig, wenn wir beide beruflich eingebunden sind, Dinge noch dazukommen, irgendwie ungeplante Sachen. Und dann fällt auch mal eine Woche aus. Aber ich glaube, die Vorfreude auf uns steigert sich dadurch nur und deswegen machen wir daraus wieder was Positives.
Genau.
Es ist wie Weihnachten jetzt quasi und Ostern. Es ist ja Ostern.
Es ist die Osterfolge.
Es
Wenn
ist
die Folge
Osterfolge.
Rauskommt, ist Ostersonntag.
Ostersonntag.
Ja, und wir haben ein paar schöne Ostereier dabei.
Also wenn die Kinder die Eier nicht finden und ihr da über die Wiese hoppelt mit denen und es dauert Stunde um Stunde, macht vorher schon die Mammutfolge an.
Knopf ins Ohr.
Könnt ihr entspannt ein, zwei Stunden Eier suchen.
Das wird super. Genau. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich war unterwegs, unterwegs in Erfurt unter anderem bei der Tarona-Messe. Das hat Spaß gemacht.
Mhm.
Später dann beruflich ein bisschen im Westen der Republik, ein bisschen im westlichen, beim westlichen Nachbarn in Frankreich.
Ich muss dir mal eben kurz schneuzen.
Das gehört auch dazu. Jetzt ins Mikrofon machen müssen.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber das hat man so auch gehört.
Bin ich mir ziemlich sicher. Alles gut. Genau, und deswegen war das einfach so die letzten Wochen einfach mal nicht. Und insofern gibt's, glaube ich, ich würde mal mit der Tarona anfangen.
Bevor du mit der Tarona anfängst, ich habe ja in Holland Bier bestellt.
Oha.
Und ich habe zwei Fläschchen kaltgestellt, wo die Frage ist, in welcher Reihenfolge ich sie aufmache für uns.
Ja, was ist es denn?
Es ist vom Trappistenkloster in Chimay.
Ja, sehr gut.
Da sind es zwei Abfüllungen.
Da bin ich ja mal gespannt. Trappisten-Biere sind, finde ich, immer sehr, sehr interessant, da die ja im Endeffekt, hier haben wir einmal ein Triple und ein Brünen. Dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Triple an, denn die Triple sind meistens die helleren.
Das ist das hellere, genau.
Genau.
Das Grün ist das dunklere.
Genau.
Hat ein Prozent weniger Alkohol als das Triple.
Ja.
Die Blondes habe ich alle schon fast weggetrunken, aber so ist das halt mit mir.
Ja. Das haben wir im Übrigen. Bei der letzten Folge gab es einige Kommentare. Oh, da hat jemand aber ein oder zwei Bier zu viel getrunken.
Wirklich?
Da müssen wir wirklich in Zukunft aufpassen. dass das Sprachvermögen im Podcast auf jeden Fall noch da ist.
Meinst du jetzt die Folge mit dem André?
Ja.
Ja, das ist aber nicht so sehr ein sprachliches Problem gewesen, sondern ich war ja der Einzige, der nichts gehört hat. Das haben die Leute, glaube ich, falsch verstanden oder falsch interpretiert.
Stimmt, wir hatten Lautsprecher über uns auch.
Also der Tim hatte Lautsprecher auf den Ohren, der André hatte Lautsprecher auf den Ohren und ich saß da in der Mitte, ohne Kopfhörer.
Ja, ich glaube trotzdem nach 3 Stunden war es dann irgendwann schon.
Ja, das kann ja alles sein, aber das war halt für mich eine sehr anstrengende Folge, weil ich euch schwer verstanden habe.
Ja.
Und wenn ich mich selber nicht höre, schreie ich dann auch. Und wenn man lauter redet als ihr,
dann ist
du pegelst mich ständig runter,
dann
klingt man natürlich auch ein bisschen,
das stimmt,
bisschen freakiger.
Das war das Ding und für euch da draußen auch zum Verständnis, das ist, glaube ich, die erste Folge, die wir fast nicht released hätten, weil der Sound war wirklich aufgrund der Lautstärke so schwierig, dass wir das Ganze dann durch unseren Freund Magic KI gejagt haben und das hat dann super funktioniert, deswegen war dann im Endeffekt die Qualität echt gut. Das werden wir jetzt wahrscheinlich häufiger mal machen, wenn wir so Außentermine haben, dass da wirklich auch der Sound passt. Weil dann für einen Podcast finde ich es schade, wenn dann wirklich der Sound nicht passt und man uns irgendwie nicht so versteht. Und da kann man ja, wie gesagt, das so ein bisschen einpegeln und das war ganz cool, ne?
Das ist sehr gut. Wir haben muss nicht sagen, was es ist, weil wir dafür kein Geld für kriegen, aber wir können halt sowohl Außengeräusche wie Kneipengeräusche, Gläserklirren, Gelaber von Leuten und so weiter, als auch Musik als einzelnes Störgeräusch runterregeln in mit diesem Tool.
Ja.
Und dann kannst du halt sagen, ich möchte halt die Stimmen, die von den Sprechern, die KI schnallt das, dass es halt 3 Leute sind, die da reinquatschen, als Beispiel jetzt, dann kannst du sagen, das ist auf 100% und ich möchte die Musik auf 20 und den Geräuschpegel auf 25% haben und dann hört sich das so an, wie in der Folge, der released wurde. Was natürlich nicht daran was ändert, dass ich da halt die ganze Zeit irgendwie schreie und nichts höre.
Ja, das stimmt. Wir geloben Besserungen auf jeden Fall
und
das funktioniert auch ganz gut. Aber zurück zum Trappistenbier. Spannende Sache. Ich durfte letztes Jahr im Trappistenkloster bei La Trappe sein, was ganz cool war. Im Endeffekt dürfen Trappistenbiere, die müssen sich quasi das Siegel verdienen. Das dürfen nur die Trappistenmönche brauen, beziehungsweise müssen sie den Brauvorgang überwachen. Und die dürfen damit eigentlich auch kein Geld verdienen, sie dürfen schon Geld verdienen, aber keinen Gewinn machen. Das heißt, die Einnahmen, die gehen meistens in die Erhaltung der Klöster. Natürlich werden die Menschen, die dort arbeiten, bezahlt und so weiter und so fort. Aber das, was am Ende an Gewinn übrig bleibt, geht in der Regel an wohltätige Zwecke, was irgendwie ein ganz nettes Konzept ist. Mhm. Es gibt auf der ganzen Welt, also vor allen Dingen in Frankreich, Belgien, Niederlande gibt es die Klöster, aber ich glaube zuletzt sogar wurde ein Kloster in den USA eröffnet, das jetzt auch Trappisten oder nicht eröffnet, hat zumindest das Braurecht und das Recht bekommen, Trappistenbier draufzuschreiben.
Das ist natürlich sehr spannend, also ich war bei diesem Kloster Chimay tatsächlich im Urlaub, deswegen habe ich das wahrscheinlich auch nur bestellt, weil ich da die Beziehung zu habe. Und es war so, dass wir sogar den Prinzen von Chimay gesehen haben, der in einem Maserati da rumgefahren ist. Als wir auf dem Besucherparkplatz waren, ist der auf so einem relativ repräsentativen, das ist mein Parkplatz.
Das zerstört direkt meine Geschichte.
Stand direkt ein Schild dran. Das muss doch nicht
wohltätiger sein. Wohltätiger Zweck.
Nein, nein, also pass auf. Das war ein Riesengelände mit einem großen Gebäude und allem. Das kann natürlich sein, dass das Einkommensgefüge des Prinzen mit dem Einkommensgefüge oder mit dem Unterhalt dieses Klosters halt nicht zusammenfällt.
Ja.
Ja, das muss ja nichts mehr zu tun haben. Die haben da auch sozusagen diese königliche Familie oder diese prinzliche Adelsfamilie, da waren halt auch so Vorträge drin.
Ja,
und so
okay.
Ja, aber wie gesagt, war so ein Mittelalter, also das ist schon ein bisschen her, der war, würde ich sagen, damals war der Mitte 40, der Typ Mitte, Ende 40. Mhm. Maserati, blaues Hemd, irgendwie, keine Ahnung, der flitze da rum.
Ja.
Wie man sich so einen schnöseligen Typen vorstellt, so in so Bootsschuhen und
So
weißer Old Money, weißer Old Hose, Money Style. Weißer Hose, blau, dunkel, also hellblaues Hemd, so.
Genau das.
So sehr gut. Rum, kam sehr adelig.
Und Chimay liegt es in Frankreich oder wo ist es?
Das ist in Belgien in der Wallonie.
Ah, okay. Belgien.
Also nicht weit zu Frankreich, ich würde vielleicht 50 Kilometer oder was.
Ja.
Genau. Relativ nah an der französischen Grenze.
Ist eine sehr schöne Flasche, sehe ich gerade. Da die ganz anders als das, was ich kenne. Also die La Trappe-Flaschen sind eher Richtung Weinflasche und das hier ist im Endeffekt eine Bierflasche, die dann oben einen sehr, sehr hübschen Hals hat irgendwie, der dann so abgerundet wird für den Korken. Ne? Und dass die, wie heißt das Teil? Agraffe? dann da gut hält.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Ja, weil das ist eine Flasche im Endeffekt.
Achso, du meinst den... Ja,
das ist eine Agraffe, oder?
Ja, ich habe noch einen anderen Begriff dafür schon mal gehört. Das fällt mir gerade nicht ein. Dieses Drahtgeflecht, das den Korken hält. Das fällt mir gerade nicht ein.
Wer weiß.
Auf ich habe mal auf einem Champagner-Probierabend mal, hat mir jemand das nochmal genauer gesagt, wie das heißt. Fällt mir gerade nicht ein. Aber es gibt mehrere Begriffe, glaube ich, für solche Dinge und deswegen kann es sein, dass ich da auch was anderes gehört habe.
Wer weiß.
Alles gut. Alles gut. Jetzt haben wir was zu trinken.
Ja.
Im Sinne von einem kühlen Bier.
Sehr gut. Oh, ist wirklich kühl.
Was wir noch nicht haben, ist Whisky, aber da kommen wir vielleicht später zu.
Ganz entspannt, ich wollte gerade sagen.
Genau. Du hast gesagt, du warst auf der Tarona.
Ja, Anfang des Monats, also Anfang März inzwischen. Wir sind jetzt am Ende des Monats. Wenn ihr die Folge hört, ist schon April. Und da findet ja jährlich die wunderbare Tarona Whisky Messe in Erfurt statt, im Kaisersaal. Wunderschöne Location, muss man eigentlich sagen. Ist ein großer, alter, ich weiß nicht, ob es barock ist, aber so ein sehr relativ pompöser Saal. Normalerweise sind dort Veranstaltungen, Konzerte, Karneval etc. Bietet natürlich auch eine schöne Atmosphäre für eine Whisky-Messe. War echt richtig voll wieder mal. Das fand ich total spannend. Also die machen vieles, vieles richtig.
Mhm.
Ganz viele Aussteller und die wachsen jedes Jahr, sind jedes Jahr mehr Aussteller. Also insgesamt sind es jetzt inzwischen, glaube ich, 4 Etagen. Das heißt, ein großer Ballsaal im weiteren Sinne, dann haben die eine Empore, wo man sitzen kann und so weiter. Draußen im Hof steht jemand und brennt Live-Whisky, was total cool ist, dass man auch mal zusehen kann mit so einem, mit so einer mobilen Destille auf dem Hänger drauf.
Ja.
Und dann, ja, alles, was man so kennt, alles, was Rang und Namen hat, war eigentlich da. Man konnte mal so ein bisschen schnacken, bin immer rumgelaufen, wenn ich mal irgendwie Zeit hatte, hab mal rumgeschaut, hab mir unter anderem eine Flasche selber mitgenommen, die wir heute Abend hier auch mal gleich mal aufgerissen haben, wo ich froh war, dass ich die gefunden habe, weil die, ja, online auf jeden Fall kriegst du die nicht mehr, leider.
Du hast gesagt, ihr habt da einen Shopkiller gemacht auf dem Stand.
Ja, die hatten irgendwie 4 Flaschen mit und wir sind, glaube ich, zu dritt hin und haben schon mal 3 weggekauft und die letzte haben sie nur noch so ausgeschenkt dann.
Sehr gut.
aber kommen wir dann später dazu. Nö, und wir haben wieder schön den Stand von LVMH betreut mit Artback und
Flammorangy.
Genau, ich habe gearbeitet und durfte ein bisschen über Whisky erzählen, habe ein paar Tastings gemacht, ein bisschen was Unterschiedliches, also von, ich habe 2 Abende die Artback-Tastings gemacht, ich habe auch so ein Einsteiger-Tasting mal gemacht, dann habe ich mir selbst noch eins rausgesucht, so Whisky, Peated Whisky um die Welt, was ganz cool war, wo ich auch selber nochmal mich so ein bisschen reindiggen musste, ne, wie die Unterschiede, also weiß ich nicht, aus den USA Peated Whisky, dann Indien und so weiter, ne, wo man dann tatsächlich fragt bei manchen, okay, wo ist der Peat? Und wenn man dann so wirklich genauer hinschmeckt und hinriecht, dann merkt man schon den großen Unterschied. Und dann natürlich auch so solche Feinheiten mitbekommt, dass eben Peated Whisky aus den USA nicht unbedingt heißt, dass es auch Peat aus den USA ist, sondern dass der eben aus Schottland vielleicht importiert wird oder ähnliches. Nichtsdestotrotz total spannende Sachen. Ne? Auch die Niederländer von Millstone hatten wir mit dabei. Ganz fantastische Flasche gewesen. Aus dem PX-Fass mit ein bisschen Peat, was total gut zusammengepasst hat. Die können es auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall sagen. Und das hat ganz schön viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich war nur 2 Tage da. Die Messe geht immer von Freitag bis Sonntag. Ich bin Samstag spät abends nach der Messe dann wieder abgereist. Du weißt ja, Lehrer sein braucht
Familie
manchmal auch,
ist auch nicht
den Sonntag zum Vorbereiten. Außerdem die Familie möchte mich ja auch nochmal sehen. Und da ich die Wochen darauf dann schon viel unterwegs war, hat mir das ganz gut gepasst. Aber war, wie gesagt, trotzdem echt ein wunderbares Wochenende bei der Messe. Viele Gespräche geführt. Der Leon war zum Beispiel auch da, hatte dort einen Stand hat die Whiskys von, wie heißen sie?
Hogsheads.
Nicht die Hogsheads, aber
Zurich Spirits.
Na, jetzt lass mich doch mal kurz aus.
Ich dachte, du guckst mich so fragend an.
Nein, lass mich doch kurz
ich dachte, du weißt es nicht mehr, deswegen soll ich jetzt
Aurora was Spirits.
Aurora
ja, Spirits. Bifrost hat er dabei gehabt.
Bifrost, ja.
Was gut. Total spannend war. Und ich überlege aber gerade, wie diese dänische Brennerei hieß. Die er auch dabei hatte, nicht Sylt, aber irgend sowas ähnliches, finde ich dann noch raus.
Ja.
War auf jeden Fall schön, mit dem Leon zu quatschen, wir haben zusammen gleich am ersten Tag Mittag gegessen, ich kam an, habe noch keinen Finger krumm gemacht und dann gab es erstmal Mittagessen, gleich ist mir der Leon in die Arme gefallen, haben uns gesehen, haben wir uns gleich hingesetzt, das war echt schön, dass er jetzt für die unterwegs ist, dass das geklappt hat und spannende Sachen auf jeden Fall.
Aber so macht man das, wenn man irgendwo arbeiten muss, reißt man an, dass man erstmal Lunch hat.
Ich finde es gut, ja.
Sehr gut. Ich habe, der Leon hat übrigens, Leon Malt Mariner,
ja,
von den Malt Mariners, der hat übrigens auch ein Video rausgebracht und wo er ein Interview mit der Inhaberin, Distillerin, ich weiß gar nicht, so auf jeden Fall eine Frau gemacht hat von der Bifrost. Mhm. Der war wohl irgendwie da vor Ort auch vor kurzem.
Ja.
Das ist jetzt die Tage rausgekommen. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich habe es so gesehen in meiner Vorschlagsliste.
Das ist cool. Ja,
genau.
Er erzählt, dass er hinfährt auf jeden Fall, was sich anbietet. Wenn man die Marke hier in Deutschland vertritt, dann sollte man vielleicht auch mal da gewesen sein. Insofern habe ich mich da sehr gefreut für ihn.
Stoßen wir kurz mal hier an.
Cheers.
Zum Wohl.
Schön, dass wir da sind. Sehr gut. Die belgischen Biere,
eine schöne Bitternote da noch drin, finde ich gut.
Die sind immer so ein richtiges, ich nenne es mal maulvoll.
Mhm.
Ja, dann hat man da jetzt ganz viel los irgendwie.
Geht was.
Dann muss ich erst zusammen, das alles zusammenkriegen. Ja, die Bitternote ist auf jeden Fall da, aber gleichzeitig so eine intensive Süße irgendwie auch. Also es ist ja so richtig fett.
Ja.
Ne? Und dann merkt man auch tatsächlich, warum das früher flüssiges Brot hieß.
Genau.
Als ich in der Brauerei letztes Jahr war, da haben sie irgendwie erzählt, dass es wirklich so war, dass die Mönche, die Trappistenmönche so ein bisschen hardcore sind, dass die wirklich nur Brot und Wasser essen durften über die Woche und am Wochenende auch mal was anderes und für den Sonntag wurde dann das Bier gebraut, denn sie durften dann auch nur Produkte wie zum Beispiel das Bier konsumieren, was sie selbst hergestellt haben. Daher gab es dann halt eben auch diese Tradition, dass die relativ viel Bier gebraut haben.
Ja, das macht Sinn.
Sehr spannend.
Zumal jetzt auf der Zunge hat man halt das Gefühl, dass das Bier so dickflüssig ist, dass man einen Löffel reinstellen könnte und der wird einfach stehen in diesem Gerstenbrei. Es hat ein sehr dickes Mundgefühl, aber lecker. Übrigens eine kleine Empfehlung, weil diese 075 sind es, glaube ich, ne?
Ja, es wird eine ganz normale.
Genau, 075 Flaschen. Die sind halt, wenn man die in Deutschland so irgendwo im Fachhandel kauft, sehr, sehr teuer. Empfehlung ist halt beim holländischen Händler, der mit D anfängt und mit 2 aufhört. Da sind die sehr günstig.
Das, aber ich finde auch, wenn wir jetzt hier bei uns in Leipzig zum Beispiel in den Getränkehandel unseres Vertrauens geht, also der in der ganzen Stadt verfügbar ist, kriegst du die auch immer mal für 5, 6, 7 Euro. Das finde ich auch okay.
Okay, das habe ich noch nicht gesehen, aber ich war jetzt gerade in einer, ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber quasi in einer Craft-Bier-Boutique und dort war das Ding irgendwie 12 Euro oder sowas.
Kommt wahrscheinlich immer drauf an, was, also.
Also für Sachen, ja, die würde ich sonst 5 bezahle oder 6, ne? Also
ja,
deswegen, also wie gesagt, beim Holländer so ein 12er-Karton, da hat man dann eine Weile Ruhe.
Ja, aber da sind wir wieder auch so beim Thema, muss ich sagen, ne? Wenn du so eine Craft-Bier-Boutique irgendwie in guter Lage in der Innenstadt hast, dann ist eigentlich der Aufpreis das auch wert, weil die ja eine ganz andere Kostenstruktur haben.
Nein, alles gut.
Und da ist man eigentlich froh, wenn man, keine Ahnung, auf dem Samstagnachmittag vielleicht mal noch ein Geschenk sucht und da schnell hin kann, finde ich den Mehrwert und den Aufpreis tatsächlich schon gerechtfertigt.
Nein, definitiv. Ich habe da auch Bier gekauft und auch teures Bier.
Ja.
Ich habe nur nicht das gekauft, was ich mir für ein Drittel des Preises online kaufen kann.
Ja,
ich habe ein anderes teures Bier da gekauft, was auch teilweise teurer war.
Ja,
okay. Ich war angefixt von unserem deiner Tasting-Vorbereitung mit Franz.
Ja.
Ne, also dieses, wie macht man ein Bier-Whisky-Tasting? Das hat mich doch im Nachgang noch ein Stück weit beeinflusst und ich habe dann.
Sag ruhig beeindruckt.
Beeindruckt und beeinflusst vor allen Dingen. Beeindruckt hat mich auch, hat mir Spaß gemacht. Und ich habe gedacht, ich muss vielleicht doch noch ein bisschen mehr Hirnschmalz in dieses ganze Thema reinstecken und war entsprechend sowohl beim Holländer einkaufen online als auch in der Bierboutique und habe da mir ein paar Fläschchen da gibt's so halbe Kästen mit so einem Tragedings dran. Ja,
Herrenhandtasche.
Genau, Herrenhandtasche, da kriegst du so 10 Flaschen rein oder 12, ich weiß gar nicht und die habe ich mir schön vollgeballert.
Cool.
Und, auch sehr gut. Und da habe ich natürlich vom lokalen Sünde, von der Sünde-Brauerei bis hin zu schottischem Kram oder englischem über irgendwelchen Skandinavien. Ich habe wild geshoppt.
Cool.
Wild eingekauft.
Das finde ich immer spannend, auch da nochmal irgendwie wach zu bleiben. Du bist zwar der Industriebiermann, das wissen wir
ja
alle.
Wie gesagt, ich bin ja jetzt gerade auf einem leichten Twist unterwegs. Ne?
Das ist witzig, also, du entwickelst dich wirklich weiter.
Du, ich bin ja immer dran. Komm, jetzt mal ehrlich. Ich gebe mir, also du hast die Cocktails in mein Leben gebracht, ja, die vorher keine Rolle gespielt haben. Da habe ich mich auch reingedickt und da, ja, ich mache jetzt welche. Ich bin gut ausgestattet, ich habe eine super Hausbar, alles. Ne? Ich mache am Wochenende gerne mal ein, zwei Drinks. Also da bin ich dabei, da bin ich dran, für Partys oder sowas, alles gut. Und Vertiefungen in bestimmte Spirituosen, die noch dazukommen, weil Whisky langweilig. Und jetzt, glaube ich, ist vielleicht die Zeit.
Hat das gehört, weil Whisky langweilig?
Weil Whisky langweilig. Und deswegen vielleicht so ein bisschen auch mal eintauchen in das Biergame.
Ja.
Ich habe mir sogar einen Untappd-Account gemacht.
Das ist Whisky Base für Bier?
Genau.
Das ist es, wo ich sehe das immer nur im, ich sehe das immer nur im Dr. Hobbs, dass dann manche Leute sich an die Bar setzen, bestellen ein Bier und dann holen sie direkt das Telefon raus und checken erstmal im Dr. Hobbs ein und dann geben sie ein, welches Bier sie gerade im Glas haben und bewerten das dann auch live.
Genau, im Unterschied zu Whisky Base ist das Untappd eher ein Erinnerungsportal, weil du ja Bier in der Regel nicht so sammelst wie jetzt bei Whisky, ne? Das wird ja dann zumindest nach ein paar Jahren irgendwie auch schlecht. Und deswegen fängst du da eher Erinnerungen ein, was du schon getrunken hast.
Da,
und du kannst halt, ja, du kannst halt ein Foto von deinem Bier machen, das zu jedem deiner Biere mit hochladen.
Ja.
Also in der Bar, wo du bist. Das ist das eine. Das andere ist, du kannst doch immer sagen, wo du was getrunken hast. Ich kann sogar ein Lidl eingeben und auf dem Parkplatz hier. Also alles, was irgendwie Alkohol verkauft, findest du da drin. Okay. Also alle Supermärkte, alle Kneipen, jeder Laden ist da irgendwie via Google irgendwie erfasst. Und wenn du aber dich dort als Kneipe anmeldest, wie das Dr. Hobbs das hast, gibst du einfach Dr. Hobbs ein, dann landest du auf der Dr. Hobbs Seite und siehst halt immer die aktuellen 8 am Hahn.
Ah, das ist natürlich mega.
Und du kannst einfach nur die Nummer 1, die Nummer 3, ja, du drückst drauf und hast halt dann quasi das Bier, was in der Craft Beer Bar on tap ist, hast du dann direkt verfügbar vor dir und kannst es dann und du gibst halt Bewertungen ab, wie das in der Whisky Base auch ist.
Machst du das?
Ja, ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht. Also ich habe jetzt ein paar, also auch hier zu Hause auf der Couch irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein helles aus dem was ich mir irgendwie gekauft habe. Ich habe ein paar bewertet, also eine Handvoll Bier vielleicht. War jetzt nicht so intensiv. Aber ich hätte mit Sicherheit morgen, heute Abend nicht, weil wir ja jetzt aufnehmen, aber ich werde zu dem Chimay, zu den beiden, oder zu dem einen, je nachdem, wie weit wir kommen, müssen wir mal gucken. Ich habe ja 2 kalt gestellt.
Ja.
Werde ich auf jeden Fall noch was eintragen.
Das ist cool. Und die Funktion ist tatsächlich die, die mir so ein bisschen in der Whisky Base fehlt. Du weißt zwar, was du probiert hast und kannst das auch über Umwege nachsehen, was du zuletzt quasi bewertet hast und so weiter und so fort. Aber das ist gar nicht so, also so ein Flow, den du wie bei der App hast, dass du wirklich schauen kannst, okay, was gab es zuletzt, was habe ich da bewertet und wie und was und wo. Da ist es ja eher so, dass du auf die Flasche draufgehen kannst und dann siehst du, ob du die schon probiert hast und was du vielleicht für Notes geschrieben hast oder was du für eine Bewertung gegeben hast. Das ist schon ganz cool, aber so ein Schritt für Schritt beziehungsweise wie so eine Zeitleiste fehlt da tatsächlich manchmal. Dachte ich mir schon öfters, denn es gibt, glaube ich, auch noch so ein paar andere Apps. Ich glaube, für Wein gibt es da das verhasste Vivino.
Ja, Wein gibt es, glaube ich, noch viel mehr. Das ist
wo
ja
man das machen kann, auch mit Foto dann hochladen. Ja. Ich glaube, für Rum gibt es RumX als App, wo ich glaube, das ist aber so ähnlich wie Whisky Base, halt nur für Rum. Ist, glaube ich, ein deutsches Produkt. Ich weiß,
das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es so eine Rum-Plattform, ja, auch gibt. Ja,
ja. Also eigentlich ganz cool. Und
für Tequila gibt es das auch, für Mezcal gibt es das.
Ich wollte gerade sagen, das gibt es wahrscheinlich.
Also ich habe die Tequila-App habe ich drauf, ich habe die Mezcal-App auf meinem, ja, Handy.
Ist schon spannend, wie groß die Apps dann auch werden. Also wenn ich mir Whisky Base angucke, was alles möglich ist, von Bewerten bis Shop-Besuche, bis Shop und Distillerien zu bewerten drin, einzelne Flaschen, einzelne Brennereien verkaufen, als Shop treten die auf. Man kann aber auch selber als Shop dort seine Links posten und so weiter. Und wenn das für unterschiedliche Spirituosen dann quasi irgendwann mal unter einen Hut kommt, wäre ja auch spannend. Dass es quasi so ein Grabber gibt, der alle anderen abfasst mit den öffentlichen Daten, die sind ja alle öffentlich, dass man dann alles zusammen hat.
Ich hätte es ja auch mal toll gefunden, wenn bei so Whisky Auctions nicht so eine eigene Plattform macht für die anderen Auctions, sondern einfach alle Spirituosen da irgendwie drin sind. Aber dann wird es vielleicht auch zu unübersichtlich, aber ich fände es cool.
Ich glaube auch, das ist so eine Menge und so eine Masse ja inzwischen und Whisky Auction ist ja schon so mit jeder Auktion fett und das gibt es ja aber auch eben für die, glaube ich, anderen Spirituosen. Plus, es
die
gibt
haben
noch Cognac
und Armagnac haben die halt, oder Rum, glaube ich, noch mit dabei.
Aber Katawiki gibt es ja noch und eBay gibt es ja noch und wenn man das irgendwie, das wird ja, ist ja bescheuert. Irgendwann, es ist halt auch nischig.
Wir sind schon bescheuert.
Es ist schon, wollte gerade sagen.
Wir sind schon
es
bescheuert.
Ist immer noch nur Alkohol. Insofern, was ich aber spannend finde, ist eben dieser Aspekt, dass man jetzt bei dieser Untappd heißt es.
Untappd, genau.
Ja, dass man das halt so quasi live macht. Das ist, finde ich, dieser spannende Aspekt, dass man das direkt sehen kann.
Also die Leute sitzen da und tippen das halt ein.
Ja.
Tippen ihre Notes ein. Da gibt es auch so Note-Vorgaben, was weiß ich, leichter Body, schwerer Körper.
Ach, das kann man dann so.
Also es gibt so Kacheln, die du als
eigentlich auch cool, also sehr, kannst. Sehr niedrigschwellig.
Genau, hopfig und so. Also cool. du kannst selber schreiben. Du kannst auch einfach so dich durch so Felder klicken, die so auf Nase und so gehen und auf Mund. Und
das ist eigentlich ganz cool.
Ja, ich finde das, also wie gesagt, das ist ausgelegt für, ich sitze da in der Bar und mach schnell, will das auch schnell hinter mich haben.
Ja.
Dann nicht ewig da rumsitzen und überlegen, sondern schnell eintippen. Und das ist ja ganz lustig, wenn dann Leute da sitzen und Franz sagt irgendwie, ja, wir haben hier ein neues Bier und so bla bla bla. Und dann sage ich, ich muss mal gucken, ob ich das schon getrunken habe.
Ja, genau.
Die wissen das dann gar nicht mehr, weil die schon irgendwie 3000 Biere
haben. Das macht sie dann auch kaputt, wenn irgendwie, weiß nicht, dann erzählt dir der Craft Beer Barkeeper deines Vertrauens, erzählt dir irgendwas und dann schaust du erstmal, ob du das schon probiert hast und wenn du es noch nicht probiert hast,
also ich würde sagen, ich würde gerade sagen, das ist ja ein Whisky-Thema mit Batches und sowas, ne? Ich weiß nicht, ob das bei den Bierleuten so eine Rolle spielt. Ich würde dann natürlich sagen, ey, habe ich jetzt 3 Jahre nicht probiert.
Mhm.
Ich möchte mal gucken, ob entweder das Bier noch das gleiche ist oder sich meine Geschmacksknospen verändert haben oder
das
irgendwas.
Passiert ja auf jeden Fall. Also eigentlich kannst du ja immer wieder von vorne anfangen.
Willkommen in meinem Leben.
Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, gerade bei Craft Beer gibt es ja immer entweder Varianzen und gerade auch so Batches oder jährliche Sachen,
Lagerung,
die
in so bestimmten
Hefe, Jahreszeiten rauskommen, bla bla
Zeug,
bla, bla,
ne?
You name it. Also da kannst du ja ewig, also das ist ja unendlich.
Ich glaube schon.
Ich glaube, deswegen stehen da auch die Leute so drauf. Was ein ähnlich weites Thema ist wie eben Whisky mit Einzelfässern.
Ein Rabbit Hole neben dem anderen.
Ekelhaft.
Ekelhaft. Unangenehm, sehr unangenehm.
Unangenehm, ja. Sehr schön. Ja, es ist echt schade. Ich wäre heute eigentlich gerne ins Hops gegangen.
Ja.
Aber neue Öffnungszeiten, und das finde ich aber auch sehr gut, die haben ja ganz schön viel zu tun und vor allen Dingen auch in den Sommermonaten ist immer viel los. Es sei ihnen auch mal ein Wochenende unter der Woche gegönnt, tatsächlich. Das müssen wir vielleicht nochmal dann ein
Montags bisschen, und dienstags jetzt zu. Ich finde das sehr traurig.
Ja, vielleicht müssen wir einfach unseren Aufnahmetag dann ab und zu verschieben, auf Mittwoch oder einen Donnerstag.
Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir gerade, ich bin gerade ein bisschen wehmütig, weil ich habe, weil meine Locations mir gerade alle so ein bisschen wegbrechen.
Hotel Seeblick?
Hotel Seeblick hat Insolvenz angemeldet.
Ja, genau. Ich habe es gelesen.
Groß in der Presse.
Also das ist ja wirklich, wirklich, wirklich eine Institution.
Das Verrückte ist, ich war an dem Tag, wo die Meldungen kamen, war ich noch da. Ich habe das nur nicht gelesen.
Verrückt.
Die hatten da noch, ich weiß nicht, ob sie jetzt offen haben, die hatten da auf jeden Fall noch offen.
Hm.
Als der Artikel in der Zeitung kam, dass sie insolvent sind,
ja.
Da war ich abends am gleichen Tag noch.
Ohne das zu wissen.
Also ich war im Seeblick an dem Dienstag war das.
Mhm.
Und ich bin dann, wir sind da abends was trinken gewesen mit ein paar Leuten und am nächsten Tag sagt meine Frau, hier, gestern war ein Artikel in der Zeitung. LVZ, also die hat es halt online gesehen. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich krass, weil ich habe da am Tag vorher erfahren, also ich hatte mir überlegt, meinen 50. Geburtstag im Hops zu feiern, nächstes Jahr, und habe beim Franz so eine Anfrage laufen gehabt und hat der mir gesagt, du Oliver, da können wir leider nicht verplanen.
Oh, wirklich?
Ja.
Auch?
Also der hat Stress, also was heißt Stress ist, also der Vermieter hat absurde Forderungen für Mieterhöhungen über den Jahreswechsel. Und der Franz hat die Verhandlungen quasi abgebrochen und das zum 31.12. ist Hobbs Geschichte. In der Location.
In der Location, wo sie jetzt ist.
Was nie, also er sagt, er kann noch nicht, er hat noch nichts in, so dass er jetzt mir ein Angebot machen könnte für Februar nächsten Jahres.
Oh Mann.
Genau, und dann die Rorschach-Bar letztes Jahr. Also es ist gerade ein bisschen traurig. Ich muss mich, glaube ich, mal nach neuen Locations umgucken, wo ich
Komm in den Westen. Komm
ja, der Westen ist auch toll. Ich muss aber auch hier was finden. Also ich bin gern bereit, mehr in den Westen zu fahren. Alles gut.
Ja, ja.
Ich muss aber natürlich auch, vielleicht muss ich das Fehler ein bisschen mehr unterstützen. Die mag ich ja sehr.
Ja.
Dass ich da öfter mal ein Bier trinken gehe, weil nicht, dass der Olli vom Fehler da auch noch irgendwann die Hufe streckt. Das ist ein bisschen eher eine gehobenere Bar und Gastronomie. Sehr gute Küche, ein bisschen teurer. Aber super Laden und tolle Gin-Karte. Da müsste ich vielleicht öfter hin.
Ah, das trifft mich gerade sehr, auf jeden Fall mit dem Hops. Auf der anderen Seite.
Ich hoffe, ich darf das hier erzählen, ne? Ich weiß nicht. Er hat mir auf jeden Fall keinen Maulkorb mitgeschickt.
Ja, aber ich meine, das betrifft ja ganz viele gerade. Ich meine, wir haben das schon oft mit der Gastro in Leipzig besprochen, dass die Vermieter irgendwie alle durchdrehen. Teilweise liest man aber auch, dass die Stadt teilweise den Vermietern sagt, ihr müsst mehr Miete verlangen, weil es ansonsten Liebhaberei ist. Ist irgendwie alles ganz, ganz abstrus, was da los ist. Und gerade bei Gastronomie, man nimmt den Menschen ja, wenn man so eine exorbitante Miete nimmt, den kompletten Gewinn aus der Tasche.
Genau. Und das ist jetzt auch schwierig, wenn ich jetzt an das Seeblick denke. Die haben einen sehr, sehr kleinen Raum vorne, ne? Also da sind ja nicht viele Tische. Du hast eine kleine Bar, da können vielleicht irgendwie 6, 7 Leute dran sitzen. Mhm. Dann hast du vor der Bar noch 2 Tische und dann hast du so einen Raum, der ist ja so groß wie meine Küche.
Ja.
Ein bisschen größer. Das sind vielleicht 50 Quadratmeter oder 60 Quadratmeter Raum da, ne? Das ist nicht viel. Da kannst du jetzt auch nicht 80 Leute bewirtschaften, da sitzen vielleicht 40 oder so.
Ja.
Wenn es bumsvoll ist.
Ja, ja,
und dann ist das, also das ist schon schwierig dann für die Fläche, für die geringe Fläche dann, weil du hast hinten Küche, Lagerräume, weiß der Geier was, das zahlst du alles mit, du hast Toiletten und den ganzen Kram, ne?
Ja, klar.
Flur und weiß der Geier was, und dafür ist hier nicht das Wetter, dass du hier 365 Tage Freisitz hast, ne? Weil die haben natürlich einen schönen Freisitz, ist auch ganz nett da, sitzt da an der Straße, ja, da ist Verkehr und so, aber ich finde das ganz cool, im Sommer sitze ich da immer draußen, aber das ist halt eben nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie Dauerbetrieb draußen haben, dass du das als Fläche komplett mit einrechnen kannst.
Verrückt, ne? Also also ich frage mich dann immer, ich bin ja relativ viel gerade in Europa auch unterwegs, in unterschiedlichen Ländern, in den ganzen Städten, an jeder Ecke irgendwo eine Bar, wirklich. Ob wir als Leipziger so wenig rausgehen, ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein kulturelles Ding, dass wir uns eben nicht nach der Arbeit mit Freunden treffen und sagen, ach komm, wir hocken uns irgendwie auf dem Apero in eine Bar und trinken ein Glas Wein oder ein Glas Bier. Das muss ja auch dann, oftmals ist es ja dann genau das eine oder ein Kaffee oder was auch immer. Man trifft sich dann halt wahrscheinlich irgendwo anders und eben nicht in Gastronomien. Und auf der anderen Seite natürlich diese Komponente der Miete, die auch nicht in Leipzig bleibt in der Regel, die ja meistens an Immobilienverwaltungen irgendwo oder beziehungsweise Inhaber der Immobilien in den anderen Bundesländern geht und dass eben die Kaufkraft eben nicht in Leipzig bleibt dann. Und das ist ein Teufelskreislauf irgendwie, ne? Dass das Geld nicht wieder hier in Umlauf gebracht wird, sondern abfließt und dadurch natürlich höhere Preise verlangt werden müssen, weil weniger Kundschaft, die Kundschaft hat aber weniger Geld und dann irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es halt einfach nicht mehr funktioniert.
Also da hast du mit Sicherheit recht, ne? Also es ist tatsächlich so, das sehe ich auch bei mir. Ich meine, ich bin jetzt auch im Alter, wo ich nicht der klassische Typ bin, der jetzt irgendwie, also das ist vielleicht nicht was für 50-Jährige, ne? So das Thema Bar und weiß der Geier was. Aber es denkt man eher, es ist für die Jugendlichen.
Du bist ja auch noch nicht 50.
Ja, okay, kurz davor. Ein Herzschlag davon entfernt. Ne? Aber es ist ja faktisch so, was soll ich damit sagen? Also dieses so Thema Barszene und sowas ist ja eher was für so junge Leute, wo man denkt irgendwie ab Student oder so oder ne, und die arbeitende Bevölkerung, die halt dann irgendwie da irgendwie bis 35, 40 ist, so irgendwie da sortiere ich das irgendwie ein für mich. Dass das so die Leute sind, die besonders nach der Arbeit nochmal irgendwie was trinken gehen, weil halt die familiären Verpflichtungen vielleicht nicht so sind. Ne? Die haben jetzt aber, die sind natürlich alle von Mieten geplagt, die irgendwie absurd sind und haben halt ganz andere Themen, als dann sich für 9 Euro hier ein Aperol zu holen in irgendeinem Freisitz. Ne?
Und man muss auch ganz klar sagen, 9 Euro vielleicht auch für ein großes Bier.
Ja, oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Also die Preise sind ja natürlich auch verrückt und die Preise muss man aber nehmen, weil die Mieten so hoch sind. Also die Sachen, die bedingen sich ja alle irgendwie.
Genau.
Und das ist natürlich auch ein bisschen problematisch. Witzigerweise, wenn ich beruflich unterwegs bin, habe ich ja überhaupt keine Geldprobleme. Da feuerst du halt raus, weil das ist halt Unternehmensgeld. Ne? Du gibst halt irgendwie Bewirtungsbeleg, Peng abrechnen, fertig. Das ist, ich weiß da nicht mehr, was die Sachen kosten. Mhm. Ne, wenn ich da, da frage ich gar nicht nach, das ist auch egal. Ne? Da kann ich auch.
Lade auch die Leute nach Leipzig ein.
Ne? Ich, mache ich ja auch öfter. Ne? Ich habe ja öfters mal hier im Fehler, war ich bestimmt, habe ich bestimmt schon 6, 7 Geschäftsessen gemacht.
Ja.
Weil ich gesagt, ich sage dann immer, ich will nicht so weit nach Hause laufen, was ja auch stimmt.
Ja. Das ist sehr gut.
Ne? Aber ich mache das natürlich auch, weil ich den Laden unterstützen möchte. Ne? Und da haust du dann mal irgendwie, keine Ahnung, mit 6 Leuten 500 Euro raus, weil da wird teurer Wein bestellt und so. Ne? Und das sind so Sachen, die verkaufen die wahrscheinlich nicht jeden Tag.
Ja.
Aber Geschäftskunden, als Geschäftskunde kannst du das machen. Und da ist jetzt die Frage, bedient man damit dann nicht eigentlich nur die Großen? Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht so genau. Ich denke mir, dass wir wohnen jetzt, ich wohne halt hier im Viertel, das ist relativ gesetzt, ne? Wo jetzt, wie du gerade sagtest, ne, die erwarten hier halt irgendwie, ich weiß nicht, ob es 30% war oder was, ne, was da jetzt Besteigerung war, weswegen das, diese Vertragsverlängerung nicht zustande gekommen ist, aber es war absurd und nicht mehr finanzierbar dann. Und dann verstehe ich das nicht, dass du als Vermieter nicht sagst, hey, das ist ein cooler Laden, der ist voll, der zahlt seine Miete. Da würde ich doch sagen, hey, das lassen wir laufen. Soll ja auch leben, ne? Aber dann sagen die, nee, dann geht dann lieber Vertrag zu Ende und ich habe einen Leerstand. Das verstehe ich halt überhaupt nicht.
Genau. Und das wird ja, und das siehst du ja in jeder Ecke gerade in Leipzig, dass teilweise Gastronomien oder im Endeffekt ja Gasträume leer stehen, lieber, anstatt dort Leben in der Bude zu haben. Und das ist, finde ich, ja, ich finde es schon verwerflich tatsächlich. Das ist sehr unangenehm. Schade drum. Wirklich. Also ich bin gespannt, was da passiert und ich bin aber sicher, Franz und sein Team, die sind so umtriebig, dass die eine Lösung finden werden. Vielleicht an einem anderen Ort, also schon in Leipzig, aber wie gesagt, ein anderer Ort, ein anderes Gebäude, eine andere Location, die vielleicht interessant sein könnte. Dann ist ja auch gerade viel Bewegung drin, muss man ja einfach so sagen. Vielleicht geht da an irgendeiner anderen Stelle und ich glaube, dass da Karma bestimmt zuschlägt, tue Gutes und bekomme vielleicht dann aus dieser Scheißsituation auch was noch Besseres.
Wäre geil. Er ist ja auch ein bisschen, er ist zwar bei mir direkt um die Ecke, aber er ist ja nicht sozusagen so Top-Lage.
Das muss man wirklich sagen, ne? Für so eine kleine Craft-Beer-Bar, die schon sehr, sehr nischig ist, kannst du es nicht anders sagen, ist das eine richtige Scheißlage.
Ist ein bisschen auch wie beim Rorschach, ne? Du hast es halt eigentlich eher gefunden, wenn du davon wusstest, dass es das gibt.
Genau.
Also wenn du nicht wusstest, dass es diese Bar gibt, bist du da nicht hingegangen.
Das, aber im Umkehrschluss muss ich sagen, beide, sowohl Rorschach als auch Hops, immer voll. Und das spricht ja eben für die Konzepte der beiden Bars und auch zumindest, ja, also was heißt immer voll, aber nie das, so leer, dass da irgendwie gar keiner ist.
Ja, aber ich glaube, so in der Woche
könnte es schon besser sein.
Ja, definitiv. Und da verirren sich dann halt die üblichen Verdächtigen immer hin, so, ne, die dann da immer hingehen. Aber sei es drum.
Fehlt halt die Laufkundschaft, kannst du nicht anders sagen.
Genau. Also, und die hast du an der Kali ja ansonsten. Und also an der Karl-Liebknecht-Straße müsst ihr wissen, das ist so eine Verkehrs-, also eine Straße, die hier quasi vom Zentrum Richtung, direkt Richtung Süden geht. Und das ist so eine der drei Kneipenmeilen, die wir hier haben. Neben dem Barfußgässchen und der. Nee, 4, Kottwitzstraße und mittlerweile der Karl-Heine-Straße, glaube ich.
Total. Ja, Karl-Heine blüht richtig.
Mittlerweile ist das die 4. Kneipenstraße, die wir haben. Ja. Früher haben wir von 3 geredet, jetzt können wir von 4 sprechen.
Ja, also Karl-Heine blüht echt richtig auf, coole Konzepte, coole Bars, auch eine neue Weinbar mit Rooftop-Space.
Ich riech schon den Dänen hier.
Wahnsinn!
Ich muss da ganz kurz was zu sagen. Wir nehmen an einem Dienstag auf, vor Ostern. Und am Freitag letzter Woche, also vor 4 Tagen, habe ich die Info-Mail von der Distillerie bekommen, dass eine neue Abfüllung verfügbar ist. Der Westerhaf Single Malt Whisky. Und der beinhaltet gemälzt, aber ohne Rauch. Dann Peated Malt und Beechwood Malt, also dieses Buchen. Holzgeräucherte Malz. Ne, also nicht rauchig. Peated, echter Torf aus Dänemark, von Thü. Und eben das Birkenholz. Ex-Bourbon-Abfüllung, 4 Jahre alt. 50 Volumenprozente. Organic Single Estate. Und das soll sozusagen einfangen, die Westküste Dänemarks, weil das Thy ist ja halt ein paar Kilometer nur weg, die Distillerie von der Küste. Und es ist da sehr windig.
Cold Hawaii.
Cold Hawaii, genau. Und diese nördlichen Winde sollen eingefangen werden. Maritime Noten, Salz, Rauch, Eiche, weiße Früchte und Vanille.
Ich hab.
Und das finde ich wieder schön. Die Barley-Sorten, also die Gerstensorten, sind Odyssey und Imperial. Das Imperial ist diese ganz alte Sorte, die selber aus der norwegischen Samenbank hochgezüchtet haben und sich da einen eigenen Vorrat von organisiert haben. Genau. 3450 Flaschen, dieses Batch. Non-chill filtered, natural colors, steht alles drauf. Und das finde ich auch schön, wenn man das liest. Grown, malted, mashed, distilled, matured and bottled at Thy Whisky Distillery Denmark. Finde ich cool.
Ich glaube, das ist bis jetzt von der Nase her einer der besten Thy, die ich bisher im Glas hatte.
Ich habe gelesen, Bourbon Cask, ich habe den sofort bestellt. Alter. Dieser Freitag bestellt, heute, und ich habe mich noch gewundert, ich fahre hier vom Hof runter, um diese Flasche abzuholen, ne? Ja. Vom UPS-Shop, weil die war direkt als Zielort, war direkt der so ein Tante-Emma-Laden angegeben, ja, ja. In der Könneritzstraße, bei dir da hinten irgendwo.
Ja, ja.
Also ex bei dir.
Ja, ja.
Und
Baschwar oder so.
Nee, Petras irgendwas.
Ach, Petra, ja, ja. Petra war lange Zeit. Ich habe da direkt neben Petra gewohnt. Petra ist eigentlich ein Dönerladen.
Der ist daneben.
Und Petra hat nach sehr, sehr erfolgreichem Dönergeschäft, da gab es wirklich guten Döner, am Anfang ein bisschen schwierig, später sehr guten Döner und dann irgendwann auch extrem gute Pizza. Also die haben wirklich so ganz, ganz low-key, einfach so lange fermentierten Pizzateig gehabt und haben da so ganz einfache Pizzen gemacht.
Das fängt ja sogar bei Pizza schon mit Fermentation an.
Und es war wirklich geil. Und da, ich weiß noch, der Typ, der die Pizza gemacht hat, so ein ganz kleiner Typ, der war da immer super dabei und da haben wir immer mal Pizza geholt. Und irgendwann haben die nebendran einen Späti aufgemacht. Und in dem Späti ist jetzt inzwischen auch, glaube ich, ein UPS und ein DHL-Store.
Also nee, es ist Hermes und UPS, okay. Und noch irgendwas. GPS, DPD, irgendwie.
Ja,
es sind drei Dinge da am Laufen. Und das Lustige war, ich fahre hier bei uns die Einfahrt runter und auf einmal kommt mir so eine UPS-Dame auf dem Fahrrad entgegen. Und ich mache so Fenster runter. Ich sage, hey, willst du zu uns? Und sie sagt, sie guckt so auf ihre Karte. Nee, ich will zum anderen Nachbar. Und ich sage so, hey, warum fahre ich jetzt irgendwie 7 Kilometer durch die halbe Stadt, um meine Flasche abzuholen, wenn du hier mit dem Fahrrad lang fährst? Und sie sagte, ja, ganz komisch, ich habe auch schon gesehen, dass ein Paket aus meinem Zielgebiet im Westen im Lager liegt, in dem Abholstore, ja, ja. Ne, in diesem Bistro. Sehr lustig auf jeden Fall. Dann habe ich gesagt, naja gut, dann schönen Tag. Bin dann so weitergefahren und habe das Ding dann abgeholt. Aber das fand ich natürlich toll, weil, wie gesagt, Freitag bestellt, Dienstag da. Wir sind, glaube ich, die allerersten in Germany, die das verkosten.
Das ist
wunderbar. Ich bezweifle, dass jemand das heute abgeholt hat und direkt aufgerissen hat.
Ja, dann müssen wir gleich mal ein Foto machen, laden wir gleich hoch, um alle neidisch zu machen. Nein, war ein Spaß. Aber ich muss sagen, die Nase ist fantastisch. Ich habe hier nicht nur helle Früchte, ich habe hier tatsächlich wunderbare Zitrusfrucht, die
umspült
wird von einer Cremigkeit, die in die Nase kommt, die so ein bisschen wie ein Zitronen Sahnebonbon oder sowas kommt da raus. Du hast unterschwellig so einen leichten Rauch dabei. Du hast eine maritime Frische. Da geht ganz, ganz viel. Und ich glaube, auf dem ersten Sniff hätte ich niemals gedacht, dass das kein Schotte ist. Jetzt nach einer Zeit, dass der jetzt ein bisschen im Glas ist, merkt man schon seine Thy-DNA noch ein bisschen mehr, dass er wirklich auch nicht unbedingt aus Schottland kommt, aber ganz, ganz spannend. Ich bin gerade ein bisschen begeistert. Also wirklich top. Und zeigt wieder, ich finde, die Thy-Whiskys, die auch aus den alten Sherry-Fässern kamen, die waren ja alle fantastisch. Kannst du ja nicht anders sagen.
Ja.
Nichtsdestotrotz, das hier ist ja Bombe. Also ein einfaches Bourbon-Fass.
Also mehrere Bourbon-Fässer, aber es ist Bourbon-Fass. Es ist keine andere Fassart. Also
Bourbon-Fässer, mehrere. Wie viele Flaschen haben wir?
3450.
Das heißt, schon ein paar Fässer.
Aber es sind ja, wie gesagt, normale Ex-Bourbon-Fässer. Es sind keine. Ich glaube, die nehmen Heaven Hill.
Ja, das ist eine, das ist eine gute Wahl, glaube ich. Fantastisch. Halleluja. Bin gerade ein bisschen hin und weg, muss ich wirklich sagen. Ihr fällt mir gut.
Ja, und es ist die erste Abfüllung meiner Meinung nach mit Peat. Also mit Danish Peat.
Aber
ist nicht rein peated, ne?
Merke
ist
ich in halt, der Nase
es,
nicht so,
ne? Es ist unpeated, es ist dieser Beechwood.
So ganz unterschwellig hast du es auf jeden Fall.
Bohnenrauch und ja. Es ist Peat. Es ist sozusagen die drei, also nicht rauchig, rauchig und die rauchige Variante einmal mit Buchen, Rauch.
Ja, ja. Also es ist gut gemacht auf jeden Fall, weil der Peat knallt ja nicht in die Nase, dass du sagen würdest, es ist ein rauchiger Whisky.
Ich finde schon, dass es ein rauchiger Whisky ist, wenn ich dann rieche. Also das rieche ich schon.
Ich würde, ja, es ist eher so, ich finde es so unterschwellig. Also es integriert sich voll. Und für 4 Jahre ist der schon.
Nein, super ausgewogen, aber ich rieche trotzdem natürlich den Rauch.
Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit einem 4-jährigen anderen rauchigen
Whisky. Ist kein Whisky, Coila oder
kannst
sowas.
Du das, nein. Ist der Rauch tatsächlich sehr, sehr zaghaft. Schön. Ja, und jetzt kommt auch so ein bisschen das Beechwood, die Birke, so ein bisschen durch. Na, ich probiere mal, ich beiß mal rein. Schön, dass du den bestellt hast.
Buche.
Hier gleich, sag ich doch, was habe ich gesagt?
Birke. Birke.
Ah, Beech.
Birch heißt, glaube ich, Birke, ne?
Birch, Beech Birch. Ist Buche.
Nein, Birch. Beech ist Buche, Birch ist Birke, ne? Ja.
Birke.
Zum Wohl, mein Lieber.
Ja.
Skol.
Ah ja,
Skol. Skol.
Auf der Zunge merkst du es noch mehr.
50%
hat ordentlicher Antritt. Ich hätte jetzt eine intensivere Süße erwartet und Süße ist quasi gar nicht da.
Gar nicht.
Furztrocken, ne? Zitrusnoten kommen wieder. So ein bisschen was. Was ich jetzt habe, ist Kamille. Irgendwie. Sowas in diese Richtung. Ein bisschen teeig.
Ich hätte gesagt, hier diese Schweizer Ricola, Kräutrig. Aber ohne die Süße.
Kräutrig.
Diese Ricola-Kräuter ohne Süße.
Ja, ich habe so ein bisschen.
Aber Kamille, ich verstehe, was
so
du meinst.
So in Richtung Kamillentee geht so ein bisschen. Und das Mundgefühl ist abgefahren. Es ist so ganz ölig. Also ich habe den gerade auf der.
Der ist nicht cremig, der ist ölig.
Genau.
Also der hat diese Cremigkeit, die ich in der Nase hatte, die ist gar nicht
das
da.
Das ist, als hättest du.
Aber das ist so Rapsöl oder so.
Ja, manchmal, es gibt doch dieses, ich habe das als Kind mal machen müssen, so Ziehöl. Wenn du irgendwas wie so eine Zyste im Mund hast oder so.
Was war bei dir da los zu Hause?
Dann hatte ich mal als Kind irgendwie, das hat, ne? Und da hatte ich so ein Öl, mit dem ich so spülen musste.
Da gab es noch kein Thü-Whisky,
da musste ich quasi das als Kind natürlich auch. und so ein Mundgefühl ist das. Also wirklich ganz verrückt, extrem fette Viskosität, kannst du nicht anders sagen. Ich muss noch ein zweites Mal probieren tatsächlich.
Oh, jetzt die Nase jetzt noch ein bisschen schmeicheliger.
Oh, ja.
Schmeicheliger, finde ich.
Ja,
also
ja.
Deutlich ausgewogener.
Das ist kein
Vanille. Jetzt kommt diese hellen Früchte und so.
Das ist kein Haut drauf Whisky. Der will entdeckt werden. Und das ist aber mal cool, dass die es verstanden haben, als junge Brennerei einen 4-Jährigen rauszubringen, der auf Understatement setzt, der entdeckt werden will. Dem kann man Zeit geben.
Ja, ich meine, die haben ja auch gerade bei diesen, die haben diesen Karamals Whisky und so. Die haben ja auch Sachen, die hauen immer voll auf die 12. Ne?
Ja, ja.
Und deswegen habe ich den ja auch bestellt, weil ich habe gesehen, Bourbonfass. Ich wünsche mir eigentlich immer noch ein Bourbonfass ohne Rauch, weil ich glaube, das machen die auch sehr gut. Aber das hab's nur gesehen. Peated, der erste Peated, den ich jetzt so wahrgenommen habe, vielleicht, wie gesagt, gibt es noch schon einen, aber da habe ich gesagt, den musst du dir holen.
Es kommen so Getreidenoten dazu.
Das ist so interessant, wenn du eine Distillerie hast, die eigentlich aus dem Sherryfass kommen, die über Jahre nur Sherryfass gemacht haben, 10 Jahre oder so, keine Ahnung. Dann, als ich 2017 da war, hatten die ein Bourbonfass im Lager. Und daraus haben wir dann ja, als wir die eingeladen hatten zu unserer ersten Podcast-Folge, haben wir ein Sample davon gekriegt. Erinnerst du dich? Das war Pudding, Creme Brûlée, keine Ahnung. Das war Wahnsinn. War damals 6 Jahre, 7 Jahre alt oder so. Und das ist, finde ich, quasi jetzt sozusagen hier mit ein bisschen mit Smoke, der vielleicht auch ein bisschen die Jugend überdeckt, ne, oder die irgendwie integriert, ohne dass es jetzt ganz viel Rauch ist, aber trotzdem es dass einen so. Anteil dafür gibt, ist das fantastisch.
Also dass da die Süße fehlt, das finde ich total cool. Bei dem trifft es auch zu, dass der wirklich so ein bisschen Sternfrucht hat. Das geht ein bisschen auch in Naschi-Birne ohne Süße, was die helle Frucht angeht auf der Zunge. Also die ist ja manchmal so süß, aber wenn du eine unreife Naschi-Birne hast, dann ist die fast gar nicht süß und aber eher so
Säure.
Spritzigkeit. Nee, nein, genau das ist, das meine ich. Das ist einfach eine fruchtige Frische ohne Säure und ohne Süße, ganz abgefahren. Ja. Das ist so mouthwatering.
Ja, was er nicht hat, ist, und das finde ich ganz gut, ist dieser Bourbon-Muff, den man manchmal hat von so First Fill-Fässern. Ne? Den hat er nicht.
Mhm. Das stimmt.
Hat er und gar jetzt nicht.
Wird der Rauch auf jeden Fall auch intensiver in der Nase. Aber immer noch nicht als heavily peated oder so.
Nein, das ist entspannt rauchig. Also ich glaube, Leute, die, also das ist kein Aschenbecher, du hast jetzt auch nicht das Gefühl, Null. Du hast irgendwie aus Versehen von einer Bierflasche getrunken, wo die Leute vorher reingeascht haben.
Null.
Null von dem, was man vielleicht bei Luffy, Artback, sonst was hat.
Ja.
Selbst Beaumont nicht. Ich würde sagen, vielleicht so Highland Park Niveau oder sowas.
Mhm. Ja.
Nur das Highland Park in dem Fall, wenn er in dem Alter wäre, ein bisschen krawalliger wäre.
Vielleicht auch ein Ardmore.
Ja, Ardmore vielleicht. Wobei, ja, Ardmore würde ich fast schon stärker noch einschätzen.
Ja, oftmals haben die ja ihre Whiskys in solchen ehemaligen Luffy-Fässern drin, ne? Dann sind die schon krawalliger, aber wenn du einen Ardmore hast, der nicht daraus ist, oder wie heißt denn der Unpeated Ardmore? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber mir fällt der Name gerade nicht ein.
Gab's ja mal spannend
von
Flickenschild. Die hatten mal so eine Street Sign Edition, wo die Straßenschilder drauf waren. Da gab's einen spannenden Unpeated Ardmore.
Mir fällt's gar nicht ein, aber also ich habe das öfter schon gesehen.
Jetzt muss ich suchen.
Kannst du ja gerne machen. Also ich muss sagen, jetzt auf den ersten Sip, Flasche gerade frisch aufgemacht. Well done, People of Tü.
Auf jeden Fall. Art Lehr heißt der natürlich.
Art Lehr, genau. Ja,
sehr gut. Auf jeden Fall. Haben sie echt gut gemacht.
Und ich habe dem Christoph direkt geschrieben, dass ich die Flasche bestellt habe. Und er meinte, wird dir Spaß haben, so wie er mich kennt. Also ich werde Spaß haben damit. Finde ich gut.
Ich bin wirklich positiv überrascht, muss ich wirklich sagen. Ohne jetzt, also ich will auch natürlich nicht immer hier irgendwie krass Werbung machen, aber ich kann halt nicht anders. Ich bin, glaube ich, weniger begeistert insgesamt als du, aber Alter. Und dann ist hier oben einfach mal noch diese Ehre in den Korken reingebrannt. Wie schön, also die geben sich halt mit allem Mühe. Ist eine wunderschöne Flaschenform. Das Label ist geil. Ich finde die Farbe cool mit diesem Anthrazit, leicht ins dunkelgrünlich reingehende. Eine goldene Ehre da drauf. Da ist ganz viel, was mich anspricht.
Das übrigens kommt wieder in so einer Papprolle, ne? Wie die ganzen klassischen Türflaschen.
Geil.
Was ich interessant finde, ist, das ist jetzt dieses neue Flaschendesign, das wiegt ja nichts, ne?
Das ja, ist die total Flasche leicht, geht bis ne? runter. Also voll. Du siehst ja, dass da kein extra aufgegossener Boden ist.
Ist das besonders leichtes, irgendwie so ein besonders leichtes Glas? Also ich habe hier daneben eine Wasserflasche stehen, die wiegt gefühlt das Doppelte. Also eine Mineralwasserflasche. Das ist irgendwie ein besonderes Glas, was besonders, also was, da haben die irgendwie eine Berechnung, spart 30% irgendwie Footprint oder irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe das, kannst du auf der Seite nach, wer es interessiert, wen es interessiert, der kann es auf der Seite nachlesen. Die haben sich auch beim Glasdesign, beim Flaschendesign ein bisschen Mühe gegeben.
Komplett organic, auch geil.
Davon abgesehen, das ist ja das Wichtige, wir können über sowas immer als zweites reden, über Design und über Footprint und über so. Der Geschmack ist, muss immer, finde ich, das erste
sein. Ja, aber der passt halt, ne?
Der passt, genau.
Westerhaf.
Genau, Westerhaf heißt die Abfüllung mit V, Westerhaf.
Also sollte es da irgendwo noch eine Flasche geben?
Ne, ist gerade rausgekommen. Also das, wie gesagt, die gibt es mit Sicherheit noch.
Ah ja. Haben die was gesagt, ob es den auch ganz normal in Deutschland irgendwann zu kaufen gibt oder ist er jetzt nur in der Brennerei?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube nicht, dass die 3000 Blah-Flaschen über die Brennerei verhauen, oder?
Nein, ich glaub, der wird bestimmt in die Shops kommen. Die haben uns den Caramel Malt, den Imperial da, den gibt es ja auch in den Shops. Mhm. Also auf der Seite haben die momentan drei Sonderabfüllungen mit dem hier. Also vorher waren es zwei, jetzt sind es drei.
Ich muss trotzdem sagen, die Nase gefällt mir deutlich besser als das, was ich am Gaumen erlebe. Weil das ist ein richtiges Snüffelstück.
Ja, der auch Development, ne? Der riecht jetzt schon wieder ganz anders.
Mhm. Ja, das ist halt wirklich, wenn du es hier im Glas siehst, wie ölig das hier im Glas schon runterläuft, das ist halt richtig, als würdest du das Glas einmal schön in Sonnenblumenöl tunken und dann läuft das so runter.
Ja, man muss ja auch sagen, ich habe ja den, also die hatten ja die ersten Jahre immer nur diese laufende Nummerierung 1 bis 24 Sonderabfüllung, es gab ja keinen Standard.
Ja.
Und den gibt es ja jetzt und das Finale, die Nummer 24 war der 8-Jährige. Mhm. Ne? Das mit den ältesten Bourbonfässern, ne? Wo wir auch schon ein Stückchen draus bekommen hatten damals, als er noch 6 war, 2 Jahre vorher. Und deswegen, der ist halt 4, nicht 8, ne? Oder so. Also die, das ist halt, also man kann, finde ich, Thür-Whisky aufgrund der Art, wie die brennen, entspannt mit 4 rausbringen. Kann man gut machen, ist tolles Zeug. Von daher passt das. Aber natürlich bin ich auch da gespannt. Was ist, wenn so ein Ding nochmal 2 Jahre länger, 4 Jahre länger? Ne?
Was sie nicht machen dürfen, ist das dann zu nehmen und einen Finish drüber bügeln.
Nein, das machen die
auch. Weil ich glaube, der kann noch Alter vertragen. Also mir könnte tatsächlich, wenn jetzt noch so eine ein bisschen mehr Holz kann er vertragen. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Macht dann zwar einen anderen Whisky, der ist dann, ich glaube, man muss mal vorsichtig sein, aber so ein bisschen mehr Süße, ein bisschen mehr Holz würde im Geschmack, glaube ich, ganz gut tun, aber ich muss sagen, aktuell ist die Nase halt wirklich
ja super
mega.
Es gibt Stand heute keinen Finished Tür Whisky, gibt's nicht.
Sehr sympathisch.
Was die haben, das ist ja eine der ganz alten Abfüllungen, also eines der ersten Casks, wo ich auch so einen Share hatte, ist, die haben gemerkt, also die hatten ein First Fill Sherry-Fass und haben gemerkt, das ist zu intensiv. Und dann haben die den Spirit nach 1,5 Jahren in ein Refill-Fass re-racked komplett. Ja, also die haben das Fass umgefüllt, weil die gesagt haben, das killt den, das hält der nicht 3,5 Jahre durch.
Ja.
Ja, das, also das aus ist aber der,
schlau.
Ja, es war jetzt, also es war, ist kein, in dem Sinne kein Finish, sondern ein Umfüllen, damit der nicht zu sehr vom Fass totgebügelt wird. Und der war schon intensiv am Ende.
Ja.
Ja, also das ist quasi First Fill und dann kam, also der hat ein junges First Fill, ein Season First Fill Fass gehabt und wurde dann in ein altes Sherry Refill Fass, wo
schlau
20 Jahre
ja.
Sherry drin war, aber schon vorher Tübelegung war, ja. 3,5 Jahre, dann da nochmal umgefüllt in so ein Fass und hat dann da nochmal, ich glaube, 1,5 Jahre drin gelegen oder 2 cool. Jahre oder so. Kann man jetzt nicht, also nicht das Finish-Thema wie, wir haben irgendwie einen lame Whisky und pimpen den auf, sondern haben das halt anders geregelt. Ich glaube auch aufgrund dieser, dass die den Spirit so brennen, dass man den irgendwo zwischen, ich sag jetzt mal 3 und 8 Jahren abfüllen kann oder meinetwegen 10 Jahren, weiß nicht, ob es mal irgendwann einen 10-Jährigen gibt. Aber da man das kann, den in jungen Jahren auch sehr gut abfüllen mit tollen Ergebnissen, glaube ich nicht, dass die sich auf Finish-Themen bewegen müssen. Macht eigentlich keinen Sinn. Weil Finish heißt ja, du hast was liegen, da passiert nichts, bist du mit dem Fass unzufrieden und dann bügelst du da einfach drüber. Müssen die, glaube ich, nicht.
Nee, ist nicht notwendig. Also das ist ja das Schöne, ich finde auch, dass diese Idee von Bio bzw. Organic, der wieder selbst herangezogenen Gerstenvarietät und so weiter, dem musst du halt auch Platz geben. Du kannst halt nicht zubügeln mit irgendwelchen krassen Aromen aus dem Fass. Das widerspricht, glaube ich, dann so ein bisschen dem dem Ansatz der Brennerei, was das Ganze irgendwie sehr, sehr spannend macht im Endeffekt, ne?
Sehr schön.
Ich freue mich sehr. Ich würde hier schon mal den nächsten einschenken, zumindest, dass der noch ein bisschen Luft bekommt.
Wir haben ja, schenk mal gerne ein, wir haben ja die Tarona noch nicht so richtig abgeschlossen.
Ja.
Du hast ja, also das ist eine sehr traurige Nummer. Ich möchte trotzdem ansprechen. Du hast den Eik Thurmann da noch getroffen, richtig?
Genau, ich habe ganz kurz noch mit ihm geschnackt. Er war dort am Stand von Pernod Ricard. Auch wirklich nur kurz, ne? Kurz Hallo gesagt. Aber ja, ist wirklich sehr traurig tatsächlich.
Wer das nicht weiß, der Eik Thurmann, Brand Ambassador von Pernod Ricard für Glenlivet, Redbreast, Ballantines, was noch? War es das schon? Ja, also der seit vielen Jahren für Pernod Ricard zuständig ist, ist verstorben, plötzlich, ohne quasi Vorwarnung. Im besten Alter, würde ich sagen. Und wir haben eine Folge mit dem mal zusammen gehabt. Ich hatte dem Tim zwischendurch gesagt, lass uns ihn noch mal re-releasen. Und wir wollten jetzt aber auch nicht, dass es irgendwie clickbaity ist oder irgendwie komisch ist. Deswegen hat der Tim mich darauf hingewiesen, dass es vielleicht jetzt nicht so gut ist, sowas jetzt nochmal hervorzuholen, was auch in Ordnung ist, also was ihr gut verstehen kann. Ihr findet die Folge, wenn ihr danach googelt, wenn ihr Lust habt, ein Eik nochmal zu hören mit uns.
Ja.
kann ich das einfach jetzt hier nochmal sagen. Könnt ihr nochmal danach Dram Good und Ike, dann findet ihr die Folge. War wunderbar. Ich erinnere mich noch, dass ich den Redbreast 21 aufgerissen habe an dem Abend und er hat dann irgendwie einen Redbreast, keine Ahnung, 27 rausgeholt oder so. Ja. Es war wunderbar, war sehr lustig und ich habe sie mir nicht nochmal angehört, habe ich mir irgendwie nicht getraut jetzt vorher, weil ich dachte, wäre ich zu sentimental. Ja. Aber vielleicht gebe ich mir die nochmal in den nächsten Tagen. Ich sitze Richtung Ostern, sitze ich ein paar Stunden im Auto, weil ich wieder zum Segeln fahre und vielleicht höre ich da einfach mal ein Stündchen nochmal die Folge. Einfach um ihn nochmal zu hören. Der hat ja ansonsten selber auch einen fantastischen Podcast zum Thema Bar.
Hidden Bar History.
Hidden Bar History, genau, wo er mit berühmten Barkeepern.
Ja, auch so mit Menschen.
Barleuten. Bar.
Und hat ganz viel, also es war, glaube ich, wirklich eine Person, die für das Fach Bar und aber auch eben für die Spirituosen gebrannt
hat. Du kennst ihn besser, ne? Ich habe viel gesagt.
Ja. Also ganz, ganz viel Menschen auch zusammengebracht hat. Auch Redbreast Birdhouse mit vielen Veranstaltungen und der ganz, ganz viel für die Szene getan hat. Insofern wirklich, wirklich traurig, schade. Und man kann da wirklich auch nur sagen, dass man der Familie und den Freunden, die ihn natürlich auch näher kannten, viel Kraft wünscht. Und wirklich, wirklich traurige Geschichte tatsächlich auch.
Ja, plötzlich. Also Rest in Peace, ne? Und na klar, Beileid für die Familie und für alle Menschen, die da näher dran waren. Das Komische ist, wenn man einen Podcast hört, das sagen mir ja auch immer wieder Leute, dann denken, hat man das Gefühl, man kennt denjenigen so ein bisschen.
Ja.
Das ist so wie so ein Bekannter.
Ja, ja.
Das ist nicht wie ein Kumpel, aber wie ein Bekannter.
Ja, ja.
Und dadurch, dass ich, keine Ahnung, vielleicht 30, 40, 35 Folgen von dem gehört habe, von dem Podcast, Hidden Bar History, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, den zu kennen irgendwie.
Ja.
Ne? Und deswegen hat mich das natürlich schon irgendwie berührt, als ich das gelesen habe. Ist nicht total. So, wie wenn jemand, den ich
ist ja auch eine nur, bekannte, also ist
nicht so wie, als wenn du nur einen Namen kennst. So,
ne? Ja, aber es ist trotzdem in der Szene, finde ich, auch eine Persönlichkeit und ist halt auch irgendwie eine Type gewesen.
Ja.
Kann man nicht anders sagen. Und insofern wirklich ein Verlust. Auch für all diejenigen, die überhaupt sich um das Thema Whisky gekümmert haben, beziehungsweise auch immer noch tun natürlich. Und insofern, ja, traurig und schade. Kann man nicht anders sagen.
Traurig und schade.
Jetzt kriegt man die Kurve.
Die kriege ich ganz entspannt, weil traurig und schade ist ja nicht nur sozusagen die Situation, dass der Ike nicht mehr da ist, sondern ja auch, dass diese Messe irgendwann zu Ende ging, du wieder hier nach Leipzig gekommen bist. Und
erzähl.
Nee, und dann warst du 2 Wochen weg und wir haben deswegen lange keinen Podcast aufgenommen.
Okay. Ja.
Also, Scheiß Übergang, mir ist gerade keiner eingefallen.
Alles gut. Nee, das war wirklich so, aufgrund dessen, was für mich irgendwie total schön ist, natürlich auf der einen Seite, dass ich immer mal unterwegs sein kann. Also ich meine, ihr wisst inzwischen da draußen, dass ich Lehrer bin, das Ganze aber mit einem internationalen Kontext verbinden kann, was total spannend ist. Und wir uns dort natürlich auch immer mit unserer Organisation treffen. Das ist ein europaweiter Verein und da gibt es natürlich immer mal ein Projekt beziehungsweise jährliche Treffen einfach. Und dann bin ich in der schönen Situation, dass ich eben auch mit meinen Schülerinnen und Schülern auch internationale Projekte machen kann. Das fiel halt dann darauf, dass es 2 Wochen in Folge war. Das heißt, ich einmal von Mittwoch bis Freitagnacht unterwegs war und dann direkt in der nächsten, also ich war dann ganz kurz einen Tag zu Hause, Klamotten waschen und bin dann am nächsten Tag direkt wieder los und war dann mit meinen Schülern in Frankreich, was auch, das ist natürlich immer total intensiv und auch anstrengend, ne, weil man so 24 Stunden am Tag irgendwie die Verantwortung auch hat und ein bisschen immer schaut, oh, kommt jetzt irgendwie ein Anruf. Die sind zum Glück alle über 18, was schön ist, und machen dann teilweise auch ihr Ding, aber man hat ja trotzdem immer die Verantwortung und muss immer da sein, wenn irgendwas ist. Ne?
Ja, klar.
Deswegen war es einfach jetzt die letzten 2 Wochen beziehungsweise 3 Wochen dann hintereinander einfach mal eine Zeit, wo das nicht ganz funktioniert hat, aber das gehört eben auch dazu, finde ich.
Nein, gehört
und, dazu. Gehört dazu. Ich habe dann definitiv. Auch zuletzt mal wieder mit ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber geredet habe, aber es ging um den Podcast auch und dass wir ja inzwischen über 160 Folgen haben und dass das eigentlich eine nur möglich ist, finde ich, dadurch, dass wir uns eben nicht stressen und das eben nicht als Business machen und eben nicht sagen, okay, wir müssen jetzt und so weiter und so fort, weil irgendwann, glaube ich, ist es dann eben genau das, dass man immer sagt dann auf einmal, okay, die nächste Folge wird euch präsentiert von und man hat dann,
wir haben noch kein Intro.
Los geht's. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Tim.
Ich bin Oliver.
Und wir sprechen mit euch schon über eine Stunde bummelig über das Thema Whisky.
Sehr geil. Mir ist es eingefallen. Normalerweise fällt dir mal ein, dass wir noch ein Intro
haben. Sehr gut. Haben wir wirklich nicht gemacht, aber jetzt haben wir es auf jeden Fall weg. Aber zurück zu dem Thema. Ne? Es ist wirklich so, dass ich bin auch heute irgendwie, ich war heute, als ich losgefahren bin, kann ich dir ganz klar sagen, habe ich gar keinen Bock. Ich war irgendwie, ich bin gerade so voll arbeitstechnisch mit vielen Sachen und organisatorisch und so weiter und so fort und auch Zeit mit der Familie verbringen möchte ich und dachte ich mir so, oh, jetzt auch noch raus und dann saß ich aber hier am Tisch und das war genau richtig und das ist schön und das muss auch sein und diese Zeit sich zu nehmen ist irgendwie ganz wertvoll tatsächlich für uns, für den Podcast, für das Hobby und das macht einfach Spaß. Insofern möchte ich es gerne auch so weiterbehalten und auch an alle liebe Leute da draußen, die ihr gerne Kooperation uns irgendwohin einladet. Wir machen das alles gerne, aber eben in dem Rahmen, dass wir das eben auch mit Beruf, Familie, steht immer an erster Stelle bei uns, irgendwo unter einem Hut bekommen, ist für uns kein Business und insofern ist es glaube ich auch immer ganz gut, dass wir da manchmal eben auch mal drei Anläufe brauchen, bis wir einen Gast haben, der dann, also wo wir erstens Zeit haben, der Gast Zeit hat oder die Gästin und wir dann irgendwie zusammenkommen und manchmal verläuft sich das, ich vergesse dann auch mal auf E-Mails zu antworten und so weiter und so fort und das dauert dann halt alles ein bisschen, weil es halt alles tatsächlich nebenbei ist und oft viele Sachen, muss man so sagen, ich mache nicht als als erste Priorität Podcast. Das ist für mich immer noch Hobby, das ist ein wunderschönes Hobby, das mache ich auch sehr gern, aber wenn das zu professionell werden würde und da irgendwie Druck entsteht, hätte ich keinen Bock mehr, dann würde ich mich, glaube ich, da zurückziehen.
Ja, keine Verpflichtung, so. Wir sind nicht verheiratet, weder mit dem Format noch wir beiden
noch
zusammen und von daher ist das alles gut, ich bin da auch sehr entspannt.
Ja.
Ich hab's vermisst, muss ich, sag ich dir ganz ehrlich, ne, habe ich ja vorhin schon gesagt, das hat mir ein bisschen gefehlt. Das merke ich dann auch, wenn wir mal nicht aufnehmen, dann ist so ein bisschen wie so ein Phantomschmerz, ne, dass du dann irgend so ein Gliedmaßen fühlst.
Dein drittes Bein fehlt.
So ungefähr. Es ist auf jeden Fall, habe ich mich sehr gefreut, als du in der Tür standst und da habe ich gedacht, jetzt.
Ich mich auch, natürlich.
Wird mit Sicherheit ein schöner Abend. Von daher, das passt natürlich. Was, wo wir haben die Tarona immer noch nicht verlassen, weil
echt?
Du hast ja schon was eingegossen.
Ach so, ja.
Dann müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was du denn da auf der Tarona, der Tim war nämlich shoppen auf der Tarona.
Ja, also das Ding war, um das Ding bin ich die ganze Zeit schon irgendwie rumgezogen und habe immer geschaut, wo gibt's das und dann gab's irgendwie einen Tag, da war das Ding online, die hatten aber alle nur 5 Flaschen gefühlt, so die Online-Shops. Da bin ich natürlich leer ausgegangen, weil ich auch nicht alle 2 Minuten im Internet schaue, gibt's denn diese Flasche oder nicht und bin dann auf der Tarona zu, ich weiß gar nicht, welcher Stand, Malt-Raritäten oder sowas war das, bin ich hochgegangen und die hatten das ganze Portfolio von Alba Import dabei. Ich weiß nicht, ob es Alba selbst war oder wie auch immer. Auf jeden Fall Alba Import, relativ bekannter Importeur aus Deutschland, die unter anderem den unabhängigen Abfüller The Malt Man im Portfolio haben und das schon sehr, sehr lange, denn sie haben 3 Abfüllungen rausgebracht, die die 15-jährige Freundschaft und die 15-jährige Geschäftsbeziehung zwischen The Malt Man, also Meadowside Blending, für diejenigen, die immer überlegen, wie heißt denn das in der Whisky Base, MBL ist es, ja genau, MBI, das ist aber immer MBL, ja, Meadowside Blending, Und die haben drei Abfüllungen rausgebracht. Und das eine ist ein Mannockmore 15. Das nächste ist ein Ardmore 15. Und der dritte ist ein Diensten 15. Und irgendwie war es so, dass dieser Diensten 15 war überall sofort ausverkauft. Und ich habe dann in der Base geschaut, irgendwie gab es da nichts, keine Bewertung und nichts. Und der hat mich aber sofort interessiert. So, und dann ist natürlich die Scheiße, die in der Base immer passiert. Dann kommen die ersten Bewertungen rein, das Ding irgendwie mit 6-7 Bewertungen über 90 Punkten gewesen. Und da, sorry, bin ich halt auch ein richtig
hat kleines... Hat jemand wohl eine Kiste gekriegt und hat dann mit 93 bewertet?
Ja, nee, so nicht. Das waren halt alles auch, du guckst ja dann immer, ne, was sind das für Leute? Sind das irgendwie Grünhemden oder sind das Leute, die schon...
Was sind Grünhemden?
Ne, Newbies in der Whiskey Base. Ach so. Die haben als Symbol ein grünes T-Shirt. War eben nicht so und es waren alles relativ gute Bewertungen und ich dachte mir, oh, der ist auch spannend, ein Diensten, unabhängig abgefüllt, 15 Jahre, ein Einzelfass mit 53,8 Volumenprozenten aus einem PX-Sherry-Butt. Da dachte ich mir, das stimmt alles. Das ist so eine Flasche, die ist mega, also einfach mega spannend, ne? Und unabhängig abgefüllter Diensten, wie gesagt, so häufig hast du das auch nicht und das Ganze dann für 80 Euro. Und da dachte ich mir so, geil, habe ich Bock drauf. Und habe den dann überall online gesucht und natürlich nicht gefunden, weil überall ausverkauft. Ich glaube teilweise 78 Euro bla war das Ding. Ja, und dann war ich da auf der Messe, sah, dass der dort stand zum Verkosten und bin an den Stand ran und habe gefragt, so wie sieht's denn aus? Habt ihr den auch in der Flasche zum Verkauf? Und das war, glaube ich, eine Aushilfe oder also auf jeden Fall jemand, der sich, der sehr verwundert war. Erstens, dass ich eine Flasche kaufen möchte, ohne dass ich ihn probiert habe. Der konnte sein Glück, glaube ich, kaum fassen. Und was dann passiert ist, ich bin mit der Flasche runtergegangen an unseren Stand, habe das den Jungs, die mit mir an Stand standen, gezeigt. Und die sind auch kurz kollabiert und meinten so, das ist ja krass, mega. Wir gehen mal schnell hoch und holen uns auch eine Flasche. Da sind halt noch zwei Jungs direkt hochgegangen, haben sich auch eine Flasche gekauft. Dann sind die da oben aus allen Wolken gefallen an dem Stand, weil sie damit nicht gerechnet hatten selber, glaube ich. Die hatten, glaube ich, 5 Flaschen mit. Eine war offen, 3 haben wir gekauft. Die 5. Flasche wollten sie dann noch zum Ausschank einfach behalten. Das heißt, es gab dann wirklich keine mehr, die man kaufen konnte. Ich war einfach froh, dass ich die Flasche hatte und dann ist Folgendes passiert. Die Tarona neigt sich für mich zumindest dem Ende. Wir waren dann abends nach dem wirklich erfolgreichen Samstag noch irgendwie schnell einen Döner essen und bevor ich dann quasi zum Zug bin Richtung Leipzig und hatte da so meinen Rucksack, da war natürlich auch die Dose drin und weißt du, was die Schweine gemacht haben? Wir haben ja einen Stand mit nicht nur LVMH, sondern eben auch das Diageo-Portfolio, wo auch Flora und Fauna dabei ist. Die haben eine Flasche Dalyuan, eine leere Flasche Dalyuan genommen, haben das D gelassen und haben das Dalyuan durchgestrichen und haben Insten draufgeschrieben und haben mir eine leere Flasche Dalyuan 16 reingeknallt in meinen Rucksack. Ich komme zu Hause an, gucke am nächsten Tag in die Dose, hole die Dose aus dem Rucksack raus, ist da, ich so, hä, das ist aber leicht für eine volle Flasche Whisky. Mach auf und sehe dann natürlich, da ist eine Flasche Dalyuan 16, wo die 16 durchgestrichen ist, eine 15 hingeschrieben. Dann haben die Hunde einfach mal die Flasche aus meinem Rucksack genommen und irgendwie ausgetauscht. War sehr, sehr witzig. Ich bin erstmal komplett kreidebleich angelaufen, denn ich bin alleine mit dem Zug nach Hause gefahren, habe meinen Rucksack zwischendrin nämlich mal so stehen lassen, als ich im Zug kurz auf dem Klo war und dachte mir so, scheiße, hat mir jetzt irgendeiner im Zug die Flasche gezockt. Kann natürlich nicht passieren, denn wer trägt denn irgendwie eine Flasche Dalyuan 16, die zufällig leer ist und ein Edding mit?
Das könnte ich gewesen sein. Ja.
Und hat dann,
Flasche leer.
Hat dann irgendwie in den 2 Minuten, wo ich irgendwie kurz auf dem Klo bin, Zeit, das auch noch rauszuholen, weiß genau, wo es ist. So, daher, mein Anruf ging direkt dahin und die haben sich natürlich komplett kaputt gelacht. Sehr, sehr witzige Story. Sehr schön, und jetzt am Sonntag habe ich die Flasche zurückbekommen. Wohl behalten, noch original verkapselt. Und dachte mir, dieses Verkapsel, das können wir ändern. Und habe sie jetzt heute einfach mal mitgebracht, weil ich einfach, ja, ich habe einfach Bock drauf gehabt. Das ist auch nichts, was irgendwie im Schrank stehen lässt. Das ist preislich okay, das ist irgendwie eine coole Flasche. Und ich dachte, es ist auch mal so ein bisschen wieder Zeit für eine kleine Hype-Folge. Das heißt, wir haben jetzt 2 geile Abfüllungen in der Folge.
Hier auf jeden Fall
Hype. Und dann können wir doch ein bisschen Clickbait betreiben.
Das ist wirklich clicky-baity. Also Maltman war ja tatsächlich, ich weiß nicht so, 2016, 17, 18, 19 vielleicht noch? Nee, 19 ja, schon nicht mehr.
Ja, doch schon.
Ja, schon?
Ja, ja.
Also da hatten die diese sagen wir mal, 17- bis 22-jährigen Sherry-Fassabfüllungen, Tobermory, Diensten, Springbank.
Secret Speyside, das waren immer
ja, genau.
Die Dinger, wo
die alles, hat,
das ist auf jeden Fall McKellen.
Ich glaub, hohes Alter, krasser ja. Sherry und die also ich würde mal sagen, 16, 17 gab es die halt noch relativ lange und dann irgendwann ist so ein Hype-Run ausgebrochen und dann sind halt jede Abfüllung, die rausgebracht haben, sofort ausverkauft. Ja. Ich weiß noch, ich habe den noch im Schrank, einen 5-jährigen Laphroaig von denen, der ist super lecker. Mhm. Den habe ich noch irgendwo im Schrank.
Den habe ich offen. Nee, der ist aber älter als 5.
Es gibt einen 5-jährigen, Williamson.
Ja, ich habe einen Williamson von denen.
Vielleicht ist er auch 6, aber ist nicht älter. 5 oder 6,
ich würde sagen 5.
Ich dachte, er ist älter.
Ich guck mal, ich habe den
offen. Guck mal nach. Ich habe auf jeden Fall die Bulle habe ich auch noch. Ich hab ein, zwei von denen noch irgendwie rumfliegen.
Und der Williamson ist wirklich Bombe. Das muss ich ja wirklich sagen.
Schwarz wie Cola.
Schwarz wie Cola, relativ jung. Ich glaube, der ist 7 oder so. Ich
hätte gesagt 5.
Oder vielleicht ist er auch 5. Ich gucke gerade nach. Ja, meine, ihr könnt mal kurz in die Kommentare Base schreiben,
lügt nicht.
Ob bei euch die Whisky Base auch immer so super langsam lädt. Das ist für mich total anstrengend. Ich gehe auf die Seite und es dauert erstmal so 10 Sekunden, bis die Seite überhaupt öffnet.
Ja, Base ist lame.
Das kann mir genauso. Super, super langsam, ne?
Am Rechner geht das schneller, komischerweise. Das ist die App, die nicht gut ist.
Okay, nee, aber ich nutze das ja auch online. 7 Jahre ist der, den ich habe. Williamson 2012, Meadowside Blending.
Zack. Ja, den habe ich wahrscheinlich auch.
Dunkles Zeug. Ich kam raus im Mai 2019. Oloroso Sherry Cask, 1631 Flaschen, 53,9. Geile Bude. Steht bei mir im Garten. Als Lagerfeuer-Whisky.
Sehr gut.
Das heißt, wenn wir uns jetzt im Sommer mal bei mir im Garten treffen, weißt du, was dir blüht.
Junges Eilergemüse ist aber auch perfekt für den Garten.
Mega, weil auch Barbecue-mäßig läuft es perfekt. Und den hast du schon getrunken, nämlich im September, als ich unser kleines Erntedankfest gemacht habe.
Ja, bestimmt.
Da habe ich den rausgeholt. Insofern, ja, und
bestimmt.
Bestimmt. Maltman, auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Sache. Ich weiß auch noch, als damals die ersten rauskamen von diesen, ich weiß nicht, ob es ein Blend war, aber diese 0,5 Liter Flaschen, wie hießen die denn? Oder wie heißen die denn? Die gibt es ja immer noch.
Rattlespark.
Genau. Gibt es ja immer noch.
Ja. Habe ich jetzt einen Rum-Cask irgendwo im Shop gesehen.
Mhm. Hat aber angefangen eben auch mit dunklem Sherry irgendwas.
Genau.
Ja, und ich glaube, dass tatsächlich durch The Maltman dieses Secret Speyside-Ding auch so Fahrt aufgenommen hat. Das waren so die ersten, wo ich es mitbekommen habe. Also unabhängig von den 73er Secret Speysidern, ja, okay, von Mancarella, ja, und so, ne?
Ja,
aber so diese, ich sag mal.
Heavy on the butt.
Ja.
So, ne?
Ja. Das konnten die schon gut und die hatten aber immer gute Fässer. Und das ist genau das, ne? Sehr, sehr spannend. Und hier steht wunderschön auf der Flasche, muss ich wirklich sagen, bei dem Diensten drauf, specially bottled to celebrate 15 happy years of Alba Import and Meadowside working together.
Das Etikett ist ja normalerweise auch mal die Schrift auf so einem beigen Hintergrund und hier ist jetzt so ein grüner Hintergrund, extra, glaube ich, so für diese Veranstaltung
das wahrscheinlich. Das ist tatsächlich ein Foto von Donald Hart, der ja derjenige ist, der das betreibt.
Aber ist so grün, ne?
Der dort mit der Nase, genau, in sein Fass, in sein Glas rein ditcht, auf Sächsisch gesagt, gell?
Da ist ja normalerweise kein Foto drauf, sondern nur Text.
Ja.
Das, und jetzt, genau, hast du halt
sehr, sehr plain. So. Hier, ja, ist, wie gesagt, ein Foto mit drauf. Distilled September 2010, bottled January 26. Fassnummer 8898. Unchill-filtert, bla bla blub blub, alles da, 53,8 Volumenprozent und ich fand's witzig, ich glaube, irgendein in der Base hat irgendwie so ein bekanntes Base-Gesicht die Flasche so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, was ich immer sehr, sehr gut finde. Ich glaube, das war hier, wer ist da? HS irgendwas?
Der Glenfarclas-Hund.
Genau.
Also nicht der Hund im Sinne von Schimpfwort, sondern sein Bild ist ein Hund, so ein weißer, so ein gelber Hund, ein weißer
ist
Hund.
Ist es?
Und der heißt HS irgendwas und der tastet jedes Glenfarclas Single Cask, also Family Cask, jeden Glenfarclas. Wenn ich Glenfarclas mal gucke, sehe ich den immer. Der hat jeden Glenfarclas auf der Welt probiert, glaube
witzig.
Ich. Witzig. Und das Bild ist ein Hund. Das ist so ein weißer, so ein Labrador. Also ich kenne mich mit Hunden nicht so aus. So ein weißer Hund halt.
Nicht so aus. Was ich ganz gut fand.
Wir haben eine Katze.
dass es so einige gab, die diese Base-Bewertung von über 90 da mal wieder runtergeholt hat. Aber jetzt bei 27 Bewertungen sind wir immer noch bei 89,32, was tipptopp ist, kannst du nicht anders sagen. Ach nein, es war gar nicht der. Es war, weißt du, wer den runtergeholt hat? Dirk. Halunken. 86 Punkte hat er gegeben.
Nicht mehr verkäuflich in Deutschland, die Flasche. Kannst du, will keiner.
Ja, aber ansonsten hier die Leute, wie gesagt, sind komplett ausgerastet. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob der wirklich nein, die so Mold, gut
die,
ist.
Die Mold-Kanzlei ist ja eigentlich genau auf diesem Profil.
Der kennt sich heavy, da aus,
heavy
würde ich
on,
sagen.
Heavy on Sherry ist genau sein Thema.
Der kennt sich da aus.
Ich, also was ich nicht so, was ich ja oft bei PX-Fässern rieche, ist halt so dieser Hustensaft-Moment, den habe ich gar nicht. Mhm. Aber halt eingekochte, dunkle Pflaumen und so ein Kram. Das ist, hast du voll in der Nase.
Ich habe sogar ein bisschen Nougat.
Ja, Schokolade und so, ist alles da. Rosinen. Das ist so Rumtopf ohne Rum, sondern aber die Früchte aus dem Rumtopf so.
Ja, Rumtopf ohne Rum ist gut. Das finde ich schön. Das gefällt mir gut. Ja, spannend. Sehr clean aber.
Ja.
Also nicht die geringste Abweichung vom erwarteten Profil.
Ich bin ehrlicherweise nicht mehr so ein Diensten-Fan über die letzten Jahre.
Soll ich dir was sagen?
Ich habe unabhängig abgefüllte probiert. Die haben mir alle nicht gefallen. Also kann ich mich an keinen erinnern, in letzter Zeit. Und ich habe den Diensten 12, also diese Standards habe ich mal wieder probiert gehabt irgendwo, die fand ich auch alle so, Also habe da, ich würde mir keinen Diensten jetzt so kaufen, wenn ich jetzt nicht irgendwie was gehört hätte, wie du jetzt auf der Veranstaltung und geil und coole Flasche und so.
Ja,
und,
das ist mein allererster Diensten, den ich gekauft habe, überhaupt jemals. Ich glaube, ich habe Diensten schon ein, zwei, dreimal probiert, aber ist auch nie so. Also ich weiß noch hier dieses, wie hießen diese Abfüllungen, die jetzt auch alle gehypt haben zuletzt hier, diese alte, wo immer so altes Zeug drin sein soll. Diensten.
Ach so, mit diesen mehreren Generationen.
Chronicles.
Ja, habe ich einen probiert, den dritten, glaube ich, fand ich lame.
Den dritten, genau, fand ich wirklich nicht gut. Die anderen waren, glaube ich, wahrscheinlich schon viel, viel besser. Was ich spannend fand, waren immer die Diensten, ich glaube, das war so First Fill Bourbon oder nee, Virgin Oak. Diensten Virgin Oak fand ich irgendwie mal ganz cool.
Das ist diese günstige Abfüllung, die früher 22 Euro gekostet hat.
Ja, aber da gab es ja.
Jetzt gab es noch einen Cask Strength dazu. Den habe ich noch nicht probiert.
Das war irgendwie immer mal so ein bisschen spannend.
Also für eine Bar oder so völlig okay, ne? Aber es ist ansonsten halt, also ja, den 12er, ich fand die immer overrated. Ich wollte die immer gut finden, weil die ja in einer ehemaligen Baumwollspinnerei brennen. Und wir haben ja hier die Spinnerei hier auch in Leipzig und das ist ja so ein Künstlergelände und ich habe da auch Bezug zu und so. Deswegen wollte ich Dienste immer gut finden, aber ich habe, wie gesagt, mehrere probiert. Ich bin da nicht so ganz angekommen.
Das ist nicht so schlimm.
Signatory habe ich ein paar gehabt. Zwei, drei
Stück. Ich sonst gar nicht. Wirklich ist so ein bisschen, wirklich ist Diensten so eine Brennerei, die ich irgendwie an sich, glaube ich, sehr sympathisch finde. Aber nie wirklich mir irgendwas gekauft habe. Und jetzt, du hast ja auch manchmal, Diensten Wohl. Wird ja teilweise auch unter einem anderen Namen verkauft, fällt mir gerade nicht ein, aber insofern ganz cool, dass hier ein Alter draufsteht, Diensten draufsteht und so weiter. Jetzt muss er nur noch schmecken.
Wie viel Power hat der?
53,8. Olli schüttelt den Kopf.
Der ist so.
Fängt gleich an zu weinen.
Nee, mir gefällt das schon. Der ist so trocken. Der zieht einem wirklich das Zahnfleisch aus den Zähnen raus. Crazy. Also, das hat schon was. Aber das ist sehr speziell.
Naja, geht. Also, ich finde ihn jetzt nicht super adstringierend.
Ich kann nicht mehr sprechen.
Nö, alles gut. Intensiver Sherry auf jeden Fall. Kannst du nicht anders sagen.
Null Süße?
Doch schon.
Finde ich.
Und finde, der hat schon eine leichte Süße. Also, da habe ich schon Whiskys gehabt von The Maltman, die noch mehr auf der Backkakao-Seite waren. Okay. Und noch trockener. Aber keine intensive Süße. Das auf jeden Fall nicht. Das, was man jetzt bei einem PX-Sherry-Butt erwarten würde.
Okay. Also, wenn ich jetzt sozusagen kurz einatme, dann kommt auch ein bisschen Süße, da hast du völlig recht, er hat Süße,
ja,
keine Frage, aber für mich überwiegt tatsächlich die Backkakaonote, die Trockenheit.
Mhm. Was aber gut Herbstheit. Ist, finde ich. Also wenn der jetzt noch super süß wäre, ich finde, der hat all das, der hat diese, also ich finde, in der Nase ist so eine richtige Rosinenparty. Ne? Du hast vorhin gesagt, Rumtopf ohne Rum, ich sag Traube, Nuss.
Nuss habe ich gar nicht.
Traube, Nuss, Schokolade, so ein bisschen mit bitterer Schokolade.
Nuss habe ich wirklich nur. Ich bin komplett so auf Pflaumenmus hier, also die so ganz schwarzes Pflaumenmus, was auch keine wenig Süße hat. Also
so. Ja, Pflaumenmus. Verstehe ich. Kommt da auf jeden Fall, ja. Mit raus. Ich habe unterschwellig und auch im Abgang so ein bisschen wieder so eine leichte Orangigkeit. Also so was leicht Bitteres auch noch von so einem, so Orangenöle, die du manchmal im Cocktail so raus, so rausspritzt.
Ich habe ihn, schwer gewässert. Probier mal.
Oh.
Also ich glaube, der kann gut Wasser vertragen. Der wird auch very pleasant durch Wasser.
Mhm. Oh, dann ist er aber gefährlich.
Dann ist er, wird er sehr süffig.
Dann ist er. Dann ist er mir auch, also es ist ein bisschen viel Wasser gewesen.
Ja, ich hab gesagt, ich habe overwatered so ein bisschen. Ja.
Mhm. Es kommt so ein bisschen Süßholz raus. Mhm. Ganz kleines bisschen.
Jetzt habe ich vorhin gedacht, fast Lakritz, nicht so ganz,
ja, ja.
Ne?
Ja, aber mit dem Wasser, was du gerade, finde ja. ich, tritt das so ein bisschen im Vordergrund im Vergleich zu dem, was ich jetzt hier unverdünnt habe. Aber jetzt ist es dafür eine Nase da, ganz witzigerweise.
Kann ich nochmal riechen bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Du kannst ja auch gerne nochmal einen Tropfen. Mhm, ich finde, das ist eigentlich, also dumm jetzt den aufzumachen, weil das ist eigentlich genau das, was du im Winter willst.
Ja, aber deswegen ist es gut, den gewesen jetzt aufzumachen.
Weil dann kann der stehen bis zum Winter.
Den stellst du jetzt weg und im Winter ist der geil.
Ja.
Den stellst du jetzt einfach in den Schrank.
Ja.
Und im Winter holst du den raus und dann ist der richtig geil oxidiert.
Mhm.
Ich glaube, es war gut, dass du ihn jetzt aufgemacht hast. Ich glaube, im Winter, wenn du den im November aufmachst, ist der noch zu sperrig.
Mhm.
Dann trinkst du den im Januar.
Mhm.
Dann machst du den auf und denkst, im Januar trinkst du ihn dann oder Februar oder so.
Ich finde ihn trotzdem sehr, also ich hätte gern, hier würde ich mir tatsächlich so einen ganz leichten Hauch Schwefel wünschen.
Der ist super clean.
Ja, der ist ganz klar.
Ganz ne? klar, reine Frucht, wie gesagt, sehr konzentriert, sehr, sehr, sehr on point auf dieser Fruchtnote. Ich finde, wie gesagt, konzentriertes Pflaumenmus, so habe ich total.
Ja, und das Kakaoige, also diese Schokonote ist auf jeden Fall über allem. Ohne süß zu sein, muss ich wirklich sagen.
Das ist null süß. Der Kakao ist nicht süß, genau. Nee,
das ist so, ja,
Fruchtnote
ist ein bisschen süßig. Oder Bitterschokolade, genau. So ein bisschen. Also, aber auch nicht, das Bittere von der Bitterschokolade hast du auch nicht. Das ist halt das Spannende. Du hast Kakaonoten ohne die Bitterkeit. Sehr schön. Aber ob ich dem jetzt 92 Punkte in der Base geben müsste?
Nein, würde ich nicht machen.
Würde ich nicht machen. Vielleicht 89,5.
Ja, auch da wäre ich, glaube ich, nicht. Ich bin da auch ein bisschen konservativer. Ich finde, also wenn ich einen Whisky sehe mit 88, 88,5, 89, ist das für mich ein Top-Whisky. Und
Es ein Top-Whisky.
Kann man da reinhauen, so finde ich. Mhm. Irgendwo in die Richtung 88, 89, irgendwie sowas.
Ja.
Würde ich dem geben.
Würde ich dem, kann ich nachvollziehen. Sehr lecker auf jeden Fall.
86. Ja, weißt du, das Problem ist, ich kenne jetzt vom Dirk auch zum Beispiel das Bewertungsschema nicht, ne? Ich beschäftige mich auch ehrlicherweise, ich habe da ewig nicht in die Base geguckt, ne? Ich bin da gar nicht mehr drin. Deswegen fällt mir das ein bisschen schwer, da muss man halt gucken, wie jeder so bewertet.
Alter, das du ist brauchst ja völlig Boogie.
Nicht, ja. Mein, wenn du jetzt eine Bewertung von jemandem einzeln nimmst, brauchst du einen Vergleichspunkt.
Ja.
Brauchst da irgendwo einen Maßstab.
Ja. Und das verstehe ich natürlich und irgendwie auch zu sehen, ne, was mag die Person und dass du es irgendwo einordnen kannst, wo kommt denn jetzt diese Bewertung überhaupt her? Ganz oft ist es ja wirklich so, dass, also wenn ich zum Beispiel schaue, ich schaue dann schon nach gewissen Usern in der Base irgendwie, wo ich weiß, okay, die haben da weiß ich, dass wir einen ähnlichen Geschmack haben.
Also lieber Dirk, falls du uns mal hören solltest, ich kann mir vorstellen, dass dir die Süße fehlt bei diesem PX-Fass. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das mag für einige auch ein Kritikpunkt sein, aber ich persönlich brauche keine süßen Whiskys. Kann ich nur Likör trinken. Mhm. So. Wenn ich jetzt ein dunkles PX-Fass habe und es schmeckt wie PX-Sherry, dann kann ich mir auch einen Viertelliter PX-Whisky abfüllen und kipp dann Glenlivet rein und schüttel die Flasche und dann habe ich auch einen süßen Whisky-Likör mit 40% oder mit 35% oder was.
Ja, verstehe ich.
Was ich meine, ne? Mhm. Also deswegen, das stört mich jetzt nicht. Nee, also gelungen. Also finde ich top und ich weiß nicht, wie die anderen aussahen. Waren das auch Sherry-Fässer oder
alles Bourbon? Das gleiche, alles 15 Jahre.
Alles dunkle Dinger.
Und alles dunkle Dinger. Nicht ganz so dunkel, glaube ich.
Man of More hätte mich vielleicht auch noch interessiert.
Man of More nach dem, was wir tatsächlich mit dem Wick Jubiläums-Whisky von Gordon MacPhail, die Flasche, die ich ja dann Franz gegeben habe, hatten, das hat mich die Brennerei tatsächlich so ein bisschen angefixt, muss ich wirklich sagen. Und da gibt es, wie gesagt, eine Abfüllung auch von The Maltman, jetzt 15 Jahre alt. Sehr, sehr spannend, habe ich überlegt. Und davon gibt's aber inzwischen gerade ein paar mehr. Das heißt, Man of More ist gerade so auch mal zu haben für einen okayen Taler, weil ist so dritte Reihe Brennerei, kennt keine Sau auf Deutsch gesagt. Ja. Olli hat jetzt
hier... Ich habe mich gerade verschluckt. Ich sag gleich was dazu. Erzähl mal ruhig weiter. Man of More. Na okay, jetzt hast du getrunken, jetzt rede ich. Ich habe nämlich hier parallel... Ja, wir den Whisky probiert haben oder davor vielmehr noch die zweite Flasche Chimay Bier aufgemacht. Und zwar ein Brune. Links steht Brune, rechts steht Brune. Eben wie gesagt, auch aus dieser Trappisten.
Ich würde sagen, ein dunkles.
Brauerei, ein halbdunkles, ne? Ist nicht so ein schwarzes.
Es sieht aus wie eine Spezi.
Genau, das ist halt so ein bisschen Spezi-Ding. Der Text ist zu klein, dass ich das alles lesen kann. Hier hinten drauf ist sehr klein gedruckt. Aber schön ist, dass man 10 Cent Pfandflasche hat. Das finde ich schon mal gut. Auch wenn ich die hier wichtig, irgendwo in Container werfe, weil ich nicht in Belgien bin. Aber 7% Alkohol, eine 0,75 Flasche auch wiederum. Wie gesagt, ich habe hier so ein paar so von diesen größeren 0,7 Bier-Buddeln geholt und aber dann, wenn der Tim kommt, stelle ich mal zwei davon kalt. Und wir müssen, dass wir auch bei der gleichen Brauerei bleiben und eben halt auch so eine kleine Entwicklung haben in dem Biergenuss. Das war sozusagen die Idee davon. Deswegen Chimay Brün.
Aber so ein dunkles ist immer mal ganz nett, finde ich. Also, dass auch wirklich dunkel ist. Ich finde immer, dass, also ich bin ja ursprünglich Thüringer und bin mit Köstritzer Schwarzbier groß geworden. Wir haben davon immer die helle Version getrunken, ne? Köstritzer Edelpilz hieß es. Ja. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich gehört habe, dass das Köstritzer Schwarzbier eigentlich ein helles ist, das einfach nur dunkel gefärbt ist. Also ein helles Bier, also wie ein Pilz, ne? Und sicher ein bisschen eine andere Zusammensetzung, aber es ist ursprünglich eigentlich ein helles Bier, das dunkel gefärbt ist, und dann verstehe ich auch den Werbeslogan, das Schwarze mit der blonden Seele.
Genau.
Jetzt ergibt alles Sinn für mich und ich war total schockiert und seitdem trinke ich das auch nicht mehr.
Und ich erinnere mich noch an diesem Werbespot, da lief ja auch so eine Rockerbraut rum in so einem schwarzen
Das Karot oder ein Typ am Piano.
Mit blonden Haaren, so, ne, genau, ja. Ich weiß noch, dass ich niemanden kannte, außer mit so ein paar Mädels, die das getrunken haben, aber dafür haben alle immer Fleisch drin eingelegt. Das fanden die immer toll, weil das hat dann so eine rot-dunkle Farbe, also hier so Schweinenacken oder so.
Ja, das macht halt Zuckerlikör. Couleur, nicht Likör. Zuckercouleur. Macht's möglich.
Der hat dann das Fleisch so rötlich
ja.
eingefärbt und das sah dann nach dem Grillen, sah das auch geil aus, der Schweinenacken.
Ja. Nee, ich kenne das nur, also wie gesagt, bei uns in Thüringen gab es dann in den unterschiedlichen Städten, in Erfurt, Weimar, Jena, Gera, gab es immer die Köstritzer Schwarzbiernacht. Und da war in den ganzen Städten, in allen Bars, in allen Restaurants und so weiter und in Einkaufszentren war immer Live-Musik. Und das war wirklich geil. Das war so Anfang, Mitte der 2000er, bist du dann immer dahin gegangen, hast dir ein Ticket gekauft und bist dann von Bar zu Bar. Und in jeder Bar hat irgendwie eine Band gespielt und es gab natürlich Köstritzer dort zu trinken und das war immer ganz cool, das haben die ganz geschickt gemacht und ich glaube für Schwarzbier haben die ein relativ gutes Standing mit Köstritzer. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist aktuell.
Ich glaube, das ist auch bundesweit verkauft. Das ist nicht nur ein lokales Bier, sondern.
Ja, ja, das meine ich. Also selbst wenn
es,
wir.
Es gab ja im Westen auch nicht so richtig Schwarzbier so.
Warum eigentlich?
Als breite Marke.
Ja,
witzig. Da gab es halt immer nur Pilz und Helles. Also im Süden Helles, im Norden Pilz. Oder Kölsch. In der Mitte gab es auch Pilz.
Und ja, Alt.
Im Westen Kölsch und Alt, okay. Aber so vom Prinzip, das war eigentlich so relativ wenig offen, das ganze Thema. Und es hat sich, glaube ich, durch diese. Ja, ich glaube, durch das ganze Craft-Bier-Thema, dann haben wir angefangen mit Landbier und jetzt gibt es ja irgendwie, jetzt macht ja jeder 1000 Biersorten. Da kann man ja im Supermarkt heute, selbst im Standard-Supermarkt kann man sich ja entspannt aus verschiedensten Richtungen was zusammenkaufen.
Das stimmt. Hast du heute die News gelesen vom neuen Artback?
Noch bitte. Schon wieder ein neuer Artback?
Na, es ist bald Artback Day im Mai. Natürlich. Artback Dolce.
Vino Dolce?
Es kommt ein Artback Dolce raus. Ja, Bella Sicilia.
Also wir hatten ja ein Buschmilz Vino Dolce vor kurzem. Ja. Vor ein, zwei Jahren. Den habe ich auch mal gehabt.
Ja.
War jetzt nicht so besonders. Also war okay. Es schmeckte wie ein Buschmilz 10. Es war auch ein Vino Dolce 10 oder 12. Ich weiß nicht mehr genau.
Ja.
Und der schmeckte einfach nur wie ein Artback mit ein bisschen Rotwein reingegossen. Wie ein Buschmilz mit ein bisschen Rotwein reingegossen.
Ja, ich bin gespannt, was da tatsächlich ins Glas kommt. Ich finde ja, die Kombination aus Artback mit roten Weinen immer gut. Das ist so ein bisschen, ich möchte es eigentlich auch mal scheiße finden, aber ich finde es eigentlich immer sehr, sehr angenehm und gut zu trinken. Weil einfach diese Kombination aus der Artbeck-Süße, dem Artbeck-Rauch, diesem Aschigen mit einem Rotwein irgendwo für mich passt wie auf Sächsisch Arsch auf Eimer. Weißt du?
Ja, die müssten sich aber wahrscheinlich mal einen Ruck geben und mal auch eine echte Weinfassreifung machen, wo man was von dem Wein auch merkt. Ne? Weil, was war der letzte, diese Portweinfassreifung, wo man gesagt hat, das hat nicht mal Farbe von Portwein. Geschweige denn Geschmack.
Ja.
Ne? Also, wie ist der Spektakulär oder so?
Spektakulär
hieß der. Da haben alle gesagt, was hat das mit Portweinreifung zu tun?
Verstehe ich, ne? Ja.
Und da finde ich zum Beispiel, also auch wenn es eine Destillerieabfüllung ist, könnte man für eine Sonderabfüllung dann vielleicht mal auch nicht nur Third-Fill-Fässer nehmen von irgendeiner Weinreifung oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Aber auf jeden Fall oder nur 2 Monate gefinisht so, ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Aber da finde ich, könnte man den Konsumenten ein bisschen mehr geben.
Ja, auf jeden Fall wird der Artback Dolce auch, im Endeffekt mit Marsala Süßweinfässern gefinisht sein. Ich bin gespannt. Kann gut funktionieren.
Okay, nicht.
Und ich, das erzähle ich vielleicht auch gern noch. Ich mache ab und zu Whisky-Tastings hier in Leipzig im Tal 4. Wer Bock hat, wie gesagt, mal vorbeizukommen, schaut einfach mal vorbei. Tal 4, also T-A-L, die Zahl 4.de. Gibt es immer so ein paar Tastings. Alles Mögliche von Wein über Rum, Gin. Meistens mache ich Whisky und unter anderem letztens auch einmal Ende des Jahres und einmal jetzt Anfang des Jahres jeweils so Artback Exclusive Tastings gemacht, wo wir einfach so ein paar Community Releases und so weiter aufgerissen haben. Und was wir an dem einen Tasting gemacht haben, ist, wir haben von dem Artback Tray One, also dieser 19-Jährige, der jährlich erscheint,
sehr geil,
haben wir 2 Batches miteinander verglichen. Und ich glaube, es war Batch 6 und Batch 7. Da bin ich gestorben. Es war so krass, dass du 2 Whiskys, die auf dem Papier komplett gleich sind. Ne? Du hast 19-Jährigen Artback, du hast Oloroso Fässer und du hast im Endeffekt alle Daten komplett gleich. Und die waren so unterschiedlich. Und dieses Batch 7 hat mich gekillt. Das war so gut.
Sehr schön.
Das war so, du hattest den typischen Artback-Rauch, die Artback-Süße. Du hattest so ein bisschen was Mineralisches. Du hattest die Seeluft und das Aschige auf jeden Fall mit dabei. Ein bisschen eine Kräuternote und was Ätherisches. Und gleichzeitig hattest du so eine, das kennst du von dem Oloroso, den wir probiert haben mit Benedikt, sowas leicht Pilziges. so eine Note, die wirklich diesen richtigen Oloroso irgendwie wieder gespiegelt
hat. Erdig, muffig,
erdig, muffig und intensiv. Und da dachte ich mir so, ach du Scheiße, da haben sie mit dem letzten Batch nochmal richtig einen rausgehauen. Das war richtig geil. Also da war ich wirklich selbst überrascht, wie gut das war, weil ich zuletzt auch immer so das Gefühl hatte, oh, die lassen sich so ein bisschen gehen, ne, und nehmen halt den Hype so ein bisschen mit und ballern
haben,
jetzt irgendwie
haben
so.
Haben sie, glaube ich, auch gemacht.
Genau. So ein paar Fässer raus, die, ja, na klar, aber bei dem, oh, da bin ich geschmolzen. Das war wirklich
cool.
Geil, das
also, Ding. Ist super. Ich habe ja noch das Batch 1 irgendwo im Schrank.
Ich auch.
Hab dann aber auch nicht mehr, ich habe auch keine Lust gehabt zu sammeln. Weil
für wurde, all die.
Es wurde dann ja auch immer teurer irgendwie.
Die Trevans, die 19-Jährigen. Ja. Die wurden ein bisschen teurer, ja, aber
180 gibt, angefangen und sind dann bis 250 oder so.
Genau, es gibt gerade ein Angebot, wenn du Batch 5, 6 und 7 kaufst bei artback.de auf der Website, wenn du alle drei in Warenkorb legst, kriegst du, glaube ich, irgendwie 150 Euro Rabatt.
Also offensichtlich haben sie noch drei übrig. Batches. Bitches. Drei Bitches sind noch am Start.
Contenance, Oliver.
Contenance. Nein, scheiß auf Contenance. Nein, Quatsch. Also es ist tatsächlich so, dass ja, das ist ja bei LeFrog das Gleiche. Der Zehner in der Fassstärke wird gerade quasi verprügelt am Markt. Für 50 Euro kannst du den beim einen oder anderen Händler bekommen. Mhm. Und offensichtlich haben die alle Schwierigkeiten, ihre großen Batches, ihre großen Lager
ja,
zu leeren.
Also.
Und deswegen ist auch beim Trey One genauso. Der ist halt teuer. Da steht bei Diageo, bei Hennessy, ja genau, hier bei Moët Hennessy steht da halt viel rum von dem Zeug. Und dann wollen die natürlich auch irgendwie ein bisschen Push kriegen.
Das sieht man ja auch, da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Dann gibt's eine große Discord. Ja, ich finde auch, dass der André Haberecht diesen ganzen Industrie-Talk so claimt, dass ich da gar nicht mit traue, drüber zu reden, weil der hat natürlich bei vielen Sachen super Expertise. Ich schreibe da immer mal was in die Kommentare, ja, wo ich das anders sehe.
Das kann er, aber, das macht er sehr, sehr gut. Und ja, wir können da auch nur von lernen, weil er auch einen viel tieferen Einblick hat.
Er kann auch von mir lernen, aber das.
Genau, aber andere Dinge, ja. da haben wir noch gar nicht drüber geredet und das sind wir jetzt wieder bei der Tarona. Da hatten wir nämlich den Artback 10 Cast Strength dabei.
Ja,
der ja zu probiert. Der Zeit auch rauskam. Du hast noch gar nicht probiert. Ich habe ihn probiert. Ich habe mich damals hingesetzt. Neben unserem Stand hatte Heinfried Tacke, ehemals vom Whisky-Botschafter, war er Chefredakteur, jetzt inzwischen bei, wie heißt es, Whisky Magazine für Deutschland, von Kirsch, was jetzt rauskam. Mhm. Dort quasi federführend und natürlich Whisky Guide Deutschland, mit dem er quasi immer unterwegs ist, den er quasi für den deutschen Whisky betreibt auf den Messen,
ja.
Und natürlich für jeden, der möchte, das Ganze als Buch verfasst hat. Er hatte seinen Stand neben uns, eigentlich, man muss es wirklich sagen, Heinfried bringt immer sein Wohnzimmer mit, was ich total cool finde auf den Messen. Man kann sich dann zu ihm setzen, kommt einfach mit ihm ins Gespräch und er hatte seine Bücher dabei und immer so ein paar Drams da, wo er immer irgendwie so einen Festpreis, weiß nicht, 5 Euro pro Dram und hat da irgendwie krasse Sachen stehen. Sehr, sehr angenehme Person auf jeden Fall, muss ich wirklich sagen. Wir sind da ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, ja, ich habe ihn selber noch nicht probiert, wir probieren mal den Artback 10 Cast Strength zusammen. Und wir waren beide relativ gesetzt.
Also nicht positiv?
Der ist super, 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 super rauchig, aber mehr nicht. Und das ist das, was Artback, glaube ich, damit verstanden hat. Artback hat mit den letzten Abfüllungen, egal ob es jetzt Comedy oder sonst was war, immer die Erwartungshaltung von vielen Genießern nicht getroffen, weil die immer dachten, dass Artback the most peated whiskey of the Isle of Islay ist. Und das war es oftmals nicht, weil Artback eben durch die Süße und die Komplexität, die eben auch mitbringen, ganz, ganz oft eben nicht den extremen Rauch haben. Und jetzt haben die den 10er Cast Strength mitgebracht oder rausgebracht und die Bude hat halt wirklich nichts außer Rauch. Also muss ich wirklich sagen, also das ist super peated, super stark, lecker, kann man nicht anderes sagen, keine Fehlnoten, aber irgendwie auch nicht so spannend. Ne? Für den Preis okay. Ich finde es super spannend, dass das Ding sofort ausverkauft war auf der Artback-Seite. Das heißt, irgendwie auf dem Sekundärmarkt werden die buddeln, ich glaube, was hat er gekostet? 80 Euro die Flasche, inklusive Versand. Die werden auf dem Sekundärmarkt gerade schon für, weiß nicht, 130, 140 Euro verkauft.
Der André hat ja gesagt, dass er gehört hat, dass das jetzt sozusagen erstmal Comedy ist, aber dass das dann wie beim Lagavulin 8 als normale Standardabfüllung rauskommt.
Jein, also es wird, glaube ich, also was ich gelesen habe, ist, dass es erstmal jetzt diese erste Charge so rauskam für die Website. Das heißt, als nächstes werden die Artback Embassies bedient und dann eventuell noch was in den freien Handel kommt, so wenn noch was übrig ist. So. Kann alles sein, ist auch völlig egal. Wenn du jetzt die Webseite anguckst und kommst aus Versehen auf die falsche Website, nämlich auf die UK-Website, da ist der ganz normal für 80 Euro noch zu bekommen. Das heißt, da ist der weit weg von ausverkauft.
Ja.
Ich denke einfach, dass irgendwie jetzt mal demnächst ein paar Paletten noch
die nach Deutschland kommen. Die schieben das rüber,
ja. Nach und nach. Ich meine, es ist ja wirklich so, die ganze Branche ist gerade am Abscheißen, egal was für eine Spirituose das ist. Und die müssen, die haben unfassbar viel gelagerten, 10 Jahre alten und älteren wahrscheinlich Spirit rumliegen, der muss raus. Das ist eine super Möglichkeit, ja, genau das zu tun.
Wir reden ja nicht über Artback 18 für,
nee, das ist 10.
Für einen kleinen Taler,
genau,
sondern wir reden über einen relativ teuren Whisky mit 10 Jahren.
Ja, in Fassstärke. So. Ja.
Der kostet 40 Euro oder
45. Mit einem wunderschönen Label, ja.
Ja, der kostet schon in einer guten Trinkstärke, kostet der halt 45, 40 Euro, manchmal sogar günstiger. Und jetzt haust du den mit 60 plus raus, was auch nicht jeder mag.
Genau.
Das ist das nächste Thema. Ne? Ich glaube, auch das schreckt ab. Wenn sie den mit 55 rausgehauen hätten oder 56 oder 58 oder 57, wie ist nochmal das imperiale Proof hier, 100 Proof, was ist das, 57,
ja, ja.
1, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wäre vielleicht sogar schlauer gewesen, dann hätten das, glaube ich, vielleicht noch mehr Leute gekauft. Aber ist auch egal.
Glaube ich nicht.
Kann sein.
Ich glaube, das Cast-Strength-Etikett ist schon.
Nee, aber man hätte ja man hätte ja 58 machen können oder was, ne? Also, dass man hätte Fässer dabei geben können, wo ein bisschen weniger noch Druck auf dem Tank ist.
Ja.
Weil 60 plus, ja. Also ich tatsächlich, wenn ich von der Flasche stehe, da ist 60 auf dem Etikett, weiß ich auch nicht, das trinke ich eh nicht.
Genau, das ist auch mein Problem. Aber da sind wir, glaube ich, beide anders gestrickt als viele andere, weil viele sagen natürlich Cast Strength und super rauchig, mega geil. Und viele werden den richtig, richtig feiern, weil der halt wirklich krass rauchig ist. Weil sie das wollen. Und die wollten, und das war das, was viele von Artback erwartet haben, wie gesagt, was ich vorhin schon, also gerade eben schon gesagt habe, und das in den letzten Jahren eher durch die Weinfasssachen, durch andere Experimente, auch mit höherem Alter, 13 Jahre, 15, was auch immer, nicht geliefert wurde. So. Und also es ist super spannend, also ich finde es auch super spannend, das anzusehen, was Artback gerade macht, weil wenn du auch die Serie jetzt ansiehst, die Anthology-Serie, 13, 14, 15 Jahre, Sautern, ich weiß gar nicht, was das andere war, ich glaube Madeira und dann Design Bourbonfässer, so 15 Jahre. Ja, weißt du, was jetzt rauskommt? Nächstes Jahr?
17 Jahre?
Nee, es kommt jetzt ein 15-Jähriger raus.
Standard oder wie?
Ich weiß nicht, ob es ein Standard wird, aber es ist ein 15-Jähriger aus dem Bourbonfass.
Okay.
So, da gibt es jetzt gerade, wenn du hier Whisky Experts verfolgst, die posten ab und zu mal diese, in dieser TBB-Datenbank aus den USA erscheinenden Labels.
Ja, genau, das habe ich gesehen. Ja,
und da kam ein 15-Jähriger Artback raus, diese Serien sind doch oftmals nichts anderes als irgendwie mal ein Testlauf. Was kann man machen? Wie können wir mit den Preisen hochgehen? Wie ist die Nachfrage? Das heißt, wir hauen da mal 6.000, 7.000, von mir aus 10.000 Flaschen raus, gucken mal, wie es läuft und dann.
Ja, die produzieren ja schon so die Fässer, ne? Die produzieren ja Genau. Dass ich 30 Madeira-Fässer,
heißt,
50 irgendwas Fässer.
Du gibst den Kind Namen wie Designer-Cask. Genau. Was ist denn ein fucking Designer-Cask, Alter? Da musst du doch erstmal Leute bilden, dass die wissen, okay, was habe ich denn hier überhaupt für ein Whisky im Glas? Was ist denn ein Designer-Cask? Ist es ein Sherry-Fass? Ist es ein Bourbon-Fass? Was ist mit dem Fass gemacht worden? Ist das irgendwie lange ausgebrannt, kurz ausgebrannt?
Bla bla bla. Doch immer irgendwie Storys.
Genau. Also, aber das
fliegt zum Mond, keine Ahnung, weiß der gar nicht.
Genau. Und aber damit mit dieser Serie und zum Schluss ein Designer-Bourbon-Cask rauszuhauen, ist ja quasi der Testlauf gewesen. 15 Jahre, schmeckt den Leuten, der war auch lecker, kannst du nicht anders sagen. Das, was quasi demnächst dann irgendwann in diesem oder nächsten Jahr, wer weiß, wann es rauskommt, was in dieser Datenbank jetzt quasi hochgeladen wurde, ein 15-Jähriger, ich habe das Label irgendwo.
Ja, ich meine, die sehen wahrscheinlich, dass Corey Reckon und Ugedal halt preislich immer mehr gedrückt werden. Du bist halt dann irgendwie bei 50 Euro.
Ich will gar nichts anderes.
Nee, ich will nur sagen, du bist dann irgendwann bei 50 Euro und dann sagen, nee, jetzt brauchen wir wieder was, wo wir irgendwie bei den 90.
Genau, und dann kommen wir zum Age-Statement wieder auf einmal. Mhm. Ne? Und das ist genau das, was gerade passiert. Die Alkoholstärke wird erhöht. Das heißt, wir bieten, wir hauen mehr Spirit raus. Das heißt, wir lassen das Wasser weg im Endeffekt. Wir bieten einen älteren Whisky an. Das heißt, wir haben jetzt die 13-, 14-, 15-Jährigen, was ja in die aktuelle Entwicklung einfach total gut reinpasst. Ja. Dass einfach die Lagerhäuser voll sind. Und es gab gerade einen Artikel, ich weiß nicht, ob es Forbes war oder Business Insider oder, dass uns da noch einiges in dem Bereich der gelagerten Spirituosen, also was auch immer das ist, ob das jetzt Whisky ist, ob das Cognac ist, ob das Rum ist, bevorstehen wird. Die Lagerhäuser sind voll.
Die sind bumsvoll. Guck mal.
Diageo hat die Dividende reduziert. Es wird, also das wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, einen ganz schönen Wandel geben, weil die fetten Jahre, die Corona-Jahre sind vorbei. Wir kriegen gerade so einen Knick rein, der erstmal wieder eine Normalität quasi auch preismäßig herbeiführt, plus die Entwicklung, dass Menschen weniger Alkohol trinken und eben insgesamt weniger verkauft wird. Einmal aus dem Grund und natürlich aufgrund der wirtschaftlichen Lage.
Das Problem ist, dass Wandel in der aktuellen Zeit sehr schnell passiert. Du hast halt nicht Reaktionszeiten von 10 Jahren, sondern Wandel passiert halt so peng.
Ne? Genau, super.
Ja. Und eine Spirituosenindustrie, wo du Whisky produzierst und in 10 Jahren erntest oder in 15 Jahren, die kann auf sowas eigentlich nicht reagieren. Die kann sich nur irgendwie versuchen, durch geschickte Aktivitäten, Marketing, irgendwas, Preise hoch, Preise runter, irgendwie auf so einer langen Frist damit zu arrangieren und zu sagen, okay, ich habe jetzt mal 5 saure Jahre, das weiß ich, weil danach kann ich wieder was verdienen und so weiter und so fort. Ne? Weil das Problem ist ja auch, und das killt ja dann auch die Distillerien, wenn sie dann sagen, wir schmeißen die Distiller raus. Ja, weil wir haben jetzt keine Kohle, wir müssen erstmal Geld verdienen, dann produzieren wir halt nicht mehr und verkaufen nur noch. Dann schaffst du dir aber ein Loch. Ne? Das heißt, du, also die 2 Jahre, wo du nicht produzierst, weißt du genau, in der Zukunft fehlen dir genau die 2 Jahre, wenn du dann wieder Performance brauchst. Mhm. Dann hast du nichts zu verkaufen. Alle verkaufen und du nicht. Ne? Und das sind halt all diese Dinge, also das ist ja, da kannst du in die Geschichte zurückblicken, das ist bei allen so gewesen und das ist auch in der Zukunft wird das so sein, nur dass die Zyklen immer kürzer werden, immer schneller werden, die Menschen halt jetzt gerade in einer Phase, wo aufgerampt wurde mit der Produktion, wo 24/7 produziert wurde, hast du in dem Moment, wo der Peak erreicht wurde der Produktion, ist der Bedarf auf einmal auf null gefallen, stark runtergefallen. Weil du hast halt Longevity, diese ganzen Diskussionen, ne? ich trinke keinen Alkohol, ich esse nur noch irgendwie, keine Ahnung,
ja,
Granatäpfelkerne und sowas. Ernähre mich von 30 Kalorien am Tag, damit ich alt werde. Dann hast du das Thema Sucht und Prävention und weiß der Geil was, also die ganzen Themen, die darum spielen. Dann hast du Corona, ne? Also du hast halt, also Barstod, ne? Hier, also Abnehmerquellen brechen komplett weg auf verschiedenen Ebenen. Ne? Kneipen sterben, all diese Sachen. Ne? Das ist ja beim Bier genauso. Ne? Das hast du halt überall Und die Spirituosenindustrie hat dann die Idee gehabt, wir machen Premium.
Ja, die Premiumization.
Das ist halt, das mag in bestimmten Bereichen funktionieren, ist aber kein massenmarktkompatibles Thema, weil parallel, haben wir vorhin gehabt, Mieten steigen, Leben immer teurer wird. Und die Leute sagen, naja, jetzt 80 Euro für einen Tequila ausgeben, wenn der für 30 ja auch cool ist. Ne, weißt du, was ich meine? Ne? Da gibt es Fans,
na klar,
die doofe wie wir, die geben dann noch mal mehr Geld aus.
Nö.
Aber der ja, ich meine jetzt hier, weißt du, hier Moltmann 90 Euro.
80.
Ich habe 90 bezahlt für den Tü.
Vier Jahre.
Das ist ja, die kosten immer so viel.
Hast du dich ganz schön mal den Tisch hauen lassen?
Ja, die kosten immer
Spaß. So viel. Ja, ich verstehe natürlich, was du meinst. Ja, klar.
Also, weißt du, das ist aber, wir sind der Sonderhöhe. Ich meine, das sind ja nur 3000 Flaschen.
Das sind aber zwei Entwicklungen, die gleichzeitig stattfinden, was ich irgendwie, die so konträr gehen. Auf der einen Seite, ja, verstehe ich, was du gerade sagst. Auf der anderen Seite, was ja stattfindet, ist, dass du weniger, also das, du vielleicht nicht, du auf gar keinen Fall, aber ich merke es an mir, dass ich viel weniger trinke, also verglichen zu den Jahren vor und während Corona trinke ich nur noch wirklich einen Bruchteil des Alkohols, was ich vorher getrunken habe. Ist wirklich so. Und das projiziert vielleicht auf eine größere Menge an Menschen, das hat eine extreme Auswirkung. Auf der anderen Seite, was du auch gesagt hast, ist eben die Entwicklung, die stattfindet, dass Menschen sich anfangen, für Spirituosen, Herstellung, aber auch Weine, Biere und so weiter,
alles,
im Handwerksbereich, also Craft, zu interessieren und bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben.
Aber die schaffen kein Volumen.
Genau.
Das ist das Problem. Und wenn du auf Volumen produzierst und dann sagst, wir machen daraus Premiumisierung jetzt, dann funktioniert es halt nicht.
Aber das ist ja auch gut, dass es nicht funktioniert, weil das ist ja Quatsch.
Du kriegst das nicht, du kriegst den.
Du kannst ja nicht Felddienst sein und sagen, du schreibst auf einmal Grevensteiner drauf und denkst, es ist Premium.
Genau.
Das funktioniert nicht, weil das ist Verarsche am Kunden.
Du kannst vielleicht für die Kiste statt
und
15, 18
ja,
Euro nehmen,
ja.
Du kannst nicht 30 Euro nehmen.
Aber dafür haben Markenbotschafter jahrelang gekämpft, dass die eben genau diese Premium-Produkte zu einem Premium-Produkt machen und nicht Felddienst herkommt und sagt, wir schreiben Grevensteiner drauf und sind Premium-Produkt.
Nein, ich will das ja auch nicht.
Weißt du, was ich meine? Oder ein Craft-Produkt.
Bin ja auch total fein damit.
Ja.
Ist ja auch alles gut.
Das ist ja genau das, was eigentlich eine gute Entwicklung ist, was du wirklich sagen musst. Und vielleicht ist auch einfach der Markt einfach nur überfett und es sind über viele Player auf dem Markt und es muss einfach mal eine Reinigung stattfinden, was irgendwie auch okay ist. Und vielleicht sind auch einfach, keine Ahnung, ein paar Brennereien für Whisky, für Gin, für Rum, für Mezcal und so weiter zu viel am Markt.
Schade wäre nur, wenn es nur die Kleinen erwischt, ne? Wenn die Großen alle irgendwie überleben und das ist ja immer
ja. So. Also, das ist wirklich ne? So, da hast
das
du recht. Da gebe ich dir total recht. Das ist wirklich
traurig.
Das ist der große und ich glaube auch der extrem bittere, saure und unangenehme Apfel, der irgendwie damit rumschwebt, ne, dass es wahrscheinlich viele Kleine, die cool, interessant und auch so Grenzen auslotend sind irgendwie, ne, mal was Neues zu machen, dass es die oftmals betrifft, in egal welchem Bereich jetzt. Aber ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren, also mindestens dieses und nächstes Jahr noch so viel tun.
Ja, ja, bestimmt. Wir werden Themen haben.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, also die Lager an braunen Spirituosen im weiteren Sinne, die sind komplett voll. Die laufen über. Das wird günstig. Also es war lange, lange Zeit so, dass man gesagt hat, kaufe deinen Whisky heute, morgen wird er teurer sein. Aktuell ist es so, kaufe deinen Whisky morgen, übermorgen ist er noch günstiger.
Genau.
Gefühlt. Ne?
Und ich hab,
auch wenn es Quatsch war jetzt.
Ich habe ja einen 30-jährigen Eiler beim mit 46%. Und 43%, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall nicht mit 40, sondern mehr, habe ich ja beim Backen geholt vom Lidl. Und der kostete 120, 130 oder sowas mit so ein bisschen Gutscheingeraffel drumherum. Mhm. Ein 30-jähriger Eiler Single Malt.
Ja, der ist ja.
Nicht mit 40, sondern mit irgendwie 43 oder 46,
naja.
Weiß nicht genau. Ne, für ein bisschen über 100 Euro. Das ist schon.
Ja, verrückt. Das ist.
Also, okay. Wir müssen jetzt mal ein neues Thema anschneiden. Und zwar habe ich dem Tim gerade was Blindes eingeschenkt, was für uns beide blind ist, weil wir haben von unserem Stammi-Kollegen Johannes einen Blind-Sample bekommen. Da ist ein Zettel mit einem Gummiband an die Flasche dran gemacht, den wir nicht sehen können.
Ah, Johannes war das, der Hund.
Der Hund. Und ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe sie in den Schrank gestellt und er hat mir gesagt, für den nächsten Poddy. Und deswegen habe ich gesagt, müssen wir den jetzt noch trinken. Also auch wenn es der dritte Whisky heute Abend, müssen wir normalerweise
ja, zwei trinken. Ja, Blind Sample Johannes.
Blind Sample Johannes.
Blind Sample Johannes, spannend.
Also wenn ich dran rieche, würde ich sagen Highlands, es ist sehr würzig.
Ja.
Es ist aber kein Isla oder sowas.
Ja.
Ja, vielleicht, es könnte auch ein Non-Peated Isla sein.
Ich weiß es nicht.
Ich würde, also schwierig. Highland oder Isla? Der erweiterte Highland-Begriff, da gehört Isla, glaube ich, dazu, ne?
Ja.
Du bist doch mit so Definitionen immer ganz gut.
Oh.
Ist, würde ich sagen, eine Oloroso-Sherry-Nase, schön nussig. Bisschen Orange, ein bisschen Kirsche.
Ich fand den Geschmack interessant.
Probiert habe ich noch nicht. Ich bin jetzt immer noch bei der Nase.
Sehr klar. Kannst du nichts anderes sagen? Von der Nase her könnte ich nicht einordnen, woher er kommt.
Nee, sag ich ja. Also, fällt mir auch schwer. Aber es ist ein Space-Sider ist das, glaube ich, nicht.
Ich wäre fast auf Irland gegangen.
Nicht auf Irland?
Ich weiß nicht warum.
Also out of the box habe ich ehrlicherweise gar nicht gedacht. Also wenn du mir jetzt ein Floh ins Ohr setzt, dass das kein Schotte ist, dann lande ich nachher irgendwie bei, keine Ahnung, Timbuktu oder so.
Nee, es könnte beides sein. Ich verstehe es beides sehr klar.
Also bei Iren bin ich gerade gar nicht.
Oh, ist halt auch sehr
dunkelfruchtig. Auf ein krasses Nussprofil, deswegen würde ich sagen Oloroso. Würde ich jetzt einfach
ja, wissen. Es ist so dunkelfruchtig. Du hast so ein bisschen Schokolade. Das ist ganz, ganz klar. Keine Fehlnoten.
Was würdest du denken, wie alt? Also jung ist er nicht, ne? Ist kein 10-Jähriger oder sowas.
Der hat ein bisschen Power in der Nase.
Ich würde auch sagen, hier so, wenn ich den Diensten jetzt noch in Erinnerung habe von vorhin, würde ich auch sagen 15.
Ja, ich würde so, ja, 13, 15, 12 bis 15.
Ich würde sagen 15 bis 18.
Okay, ich sage 12 bis 15.
Highlander.
Aber ich bin mit Alter schätzen sehr, sehr schlecht.
Ja, das sind wir ja immer, Tim. Aber ist ja egal, das ist ja, darauf kommt es ja nicht an. Ich würde sagen, das ist ein Highlander, Oloroso, Sherryfass, 15 bis 18 Jahre alt. Was denkst du, wie viel Sprit hat der?
Nicht so viel. Aber der könnte auch ein bisschen Alter haben, hast du recht.
Ich würde auch sagen, der ist unter 50.
Der ist unter 50, ja. Ich würde eher sagen, so 43.
Es könnte so ein schwachbrüstiger 46er sein. Ich habe mal einen Atmore probiert, der war 21 Jahre alt, da ging gar nichts mit.
Die Nase wird gerade immer besser.
Ging gar nichts mit Alkohol und der hatte 46 trotzdem. Da habe ich mich total überrascht. Fläumchen?
Hm. Also gefällt mir insgesamt gut. Also wie gesagt, ich könnte aber auch, also ich finde die Viskosität so spannend. Der ist so sehr flüssig.
Meinst du hektisch? Also meinst du nicht dickflüssig, sondern sehr dünnflüssig?
Ja.
Und das meinst du ja? Hm? Weil ölig finde ich den auch nicht.
Nee, ölig ist er nicht, genau. Aber der könnte auch ein bisschen Alter haben.
Ich sag jetzt mal Diensten.
Ne, könnte auch so sein, ne?
Also weil der jetzt so clean ist, deswegen habe ich gerade so viel.
Das könnte, also ja, das, tatsächlich.
Also irgendwie finde ich.
Ja, halt, aber der ist ja schon. Der hat
der ist, eine, bisschen, der ist anders.
Der aber hat eine zitrische Note, die hier noch durchkommt.
Ja.
Orangig.
Wenn du jetzt in den Diensten riechst, hast du hier zitrig. Auf jeden Fall andere Frucht, so, ne?
Ja, ja. Das ist schon anders. Das heißt, vom Fass. Das könnte auch.
So ein unabhängig abgefüllter Glenmorangie 18 oder sowas sein.
Das könnte auch so ein.
Aus dem Oloroso.
Wenn ich Johannes kenne, ist es irgendwie so ein Glen Scotia oder sowas.
Glen Scotia? Okay.
Unpeated Glen Scotia.
Hol doch mal Zettelchen von der. Der hat mit dem Gummiband, wie gesagt, die Lösung in so ein kleines Kuvert gepackt. Er entfaltet es, der Tim.
Gut. Nicht schlecht. Wir sind nicht in Schottland.
Okay, wo sind wir?
In Frankreich.
In Frankreich? Echt, wirklich?
Mhm. Und
der Hund.
Der ist wirklich gut. Und
Amorique.
Amorique 15.
Ah, hast du was gedacht?
Amorique 15, 46 Volumenprozent. Schön.
Aber ich bin ja froh, dass du gesagt hast, 12 bis 15 und nicht 15 bis 18. Oder du hast gesagt, 13 bis 15, ich weiß nicht genau.
Ich habe gesagt, 12 bis 15.
Also Alter haben wir beide gepackt. Wir haben gesagt, unter 50% haben wir gepackt.
Ja.
Was für ein Fass hat denn der Amorique 15?
Das weiß ich nicht, aber der ist trotzdem schön. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Und Amorique, wie gesagt, wir hatten ja damals den Amorique 12, der uns schon...
Sherryfass
haben wir. Genau, Amorique 12 Sherryfass, der uns schon begeistert hat im Sample-Set damals. Und
ich habe mein Handy gerade nicht. Hier kannst du mal bitte gucken, von was für eine Fasszusammensetzung das ist.
Ja. Also,
weil ich würde sagen Oloroso. Oloroso. Vielleicht liege ich auch wieder völlig falsch. Steht da Madeira und irgendwas, keine Ahnung.
Wie gesagt, schöne Sache.
Ja, der ist wirklich sehr lecker.
Limited Edition für 2025 kam im letzten Jahr raus.
Den gab es nur in einem Jahr? Okay.
Ja, wahrscheinlich kommt der jährlich.
Bretonischer Whisky, hat er schön geschrieben. Bretonischer Whisky.
Ja, es ist ein Single Malt Whisky, steht hier.
Eine schöne Lehrerschrift hier, der Johannes.
Bourbon und Sherry.
Aber nicht was für Sherryfässer? Mhm. Schade. Schade. Mhm. Dann kann ich ja meine Behauptung, es wären Olorosefässer steif festhalten.
Das Schöne ist ja, wir bleiben beim Thema, denn auch Amorique wird von Alba Import nach Deutschland gebracht.
Das hat ja gut gepasst.
Ja, das haben wir sehr, sehr gut abgepasst. Nee, ey, bin ich begeistert. Johannes, lieben Dank. Brennerei ist schön, also wenn ihr mal in Bretagne seid, fahrt vorbei. Waringem
oder so, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall liebt die Bretagne, ist wunderbar, sowieso als Urlaubsziel. Es ist ein bisschen schön. Weit weg, das ist der große Nachteil. Man fährt relativ lange.
Der Weg ist
das aber Ziel. Aber das ist da so schön.
Ich glaube, das ist einer meiner Happy Places, muss ich wirklich sagen.
Guckt bei Airbnb, dass ihr euch nicht eine kleine Wohnung an der Küste holt, sondern eher so ein altes Ding, so ein bisschen im Landesinneren, irgendeinen alten
Kotten. Beides.
So Steinhäuschen oder so, weißt du, das ist so schön.
Das stimmt.
Sehr gut.
Nee, cool. Also bin ich positiv überrascht, muss ich wirklich sagen.
Kleinen Urlaubstipp hier so nebenbei.
Super clean.
Super clean. Also deswegen habe ich direkt an den Dienst gedacht, der kam mir auch so clean rüber. Da sind wir in Frankreich. Und es passt auch, ne, weil ich habe das vorhin schon zum Tim erzählt. Meine Tochter, 13, hat gerade eine Austauschschülerin hier aus Frankreich, aus dem Elsass, nicht aus der Bretagne.
Ja, und wir haben gerade in meiner Schule, also ich war in der letzten Woche in Frankreich bei unserer Partnerschule und in dieser Woche sind unsere französischen Partnerschülerinnen und Schüler hier bei uns in Leipzig. Sehr schön.
Deutsch-französische Wochen und der Johannes hat es wahrscheinlich irgendwie antizipiert. Danke dir, mein Guter.
Bester Mann.
Danke für die Probe. Sehr gut.
Sehr, sehr lecker. Also muss ich wirklich sagen, ich bin positiv. Ich bin ja sehr, sehr kritisch, was Whisky außerhalb Schottlands anbetrifft und vor allen Dingen französischen Whisky, nachdem ich Edo probiert habe. Das ist gar nicht mein Fall, muss ich wirklich sagen. Ne? Also Edo, Buchweizen-Whisky.
Kinders, das ist Körperverletzung, Finger weg.
Aber Amorique habe ich jetzt schon mehrere sehr, sehr gute probiert. Sehr angenehm, aber natürlich auch Cornock
macht auch Cornock, Spaß. Beziehungsweise, wie heißt der, Unpeated? Ach, komme ich gar nicht drauf. Also die haben ja drei, die haben einen Blend, ja, einen Unpeated,
ja,
einen Peated.
Ja, ja, ja. Nagulan hatte ich noch, was auch sehr lecker war. Du erinnerst dich vielleicht an die große blaue Flasche, die wir mal probiert haben.
Ja.
Die hat auch nicht lange überlebt. Die habe ich dann mit meinem Schwiegervater mal genossen irgendwann. Also insofern,
und die Protonen
wissen, wie es geht.
Und natürlich, wenn man im, ach, wie heißt die Gegend hier, nördlich vom Jura, bei Dijon hier, Couvreur, ne, wenn man dort ist.
Die machen ja aber kein Whisky.
Nein, die machen, ja, die machen mittlerweile auch Whisky, aber, ja. Also, selbst? Ich weiß nicht, ob die aber eigene machen,
die reifen
aber
ja nur, ne?
Die reifen auch französischen Whisky mittlerweile, wollte ich damit sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die selber welchen machen, aber die sind jetzt auch mit französischem Whisky unterwegs. Aber ich wollte nur sagen, das ist natürlich auch fantastischer Stoff aus Frankreich. So, ja, das wollte
das
ich
damit, macht das auf jeden wollte Fall ich noch Spaß. Sagen.
Ja. Ihr Lieben.
Das hat Spaß gemacht.
Das war wunderbar.
Ich trinke jetzt mein Bier noch aus.
Dann ja, das müssen wir beide noch, glaube ich. Mhm. Ne? Wir haben noch das Brün, ein Glas von dem Brün Chimay. Mhm. Und dann trinken wir den Whisky noch aus.
Die nächste Folge wird wieder mit einem spannenden Gast sein. Wir freuen uns drauf. Ein bisschen wie Bolle. Jetzt erstmal schöne Ostern. Genießt morgen und also erstmal heute den Ostersonntag, morgen den Ostermontag, hoffentlich, wenn ihr uns hört. Ansonsten habt eine schöne, hoffentlich sehr, sehr kurze Woche nach Ostern und gehabt euch wohl. Trinkt weniger, dafür viel, viel besser.
Genau.
Und geht raus, geht in die Bars, unterstützt die Menschen, die wirklich den Mut haben, eine Bar zu betreiben. Das ist Kulturgut, das macht Spaß, das ist notwendig. Und nicht, dass es so passiert, wie gerade hier in Leipzig irgendwie so ein Barsterben einsetzt. Das wäre sehr schade.
Es betrifft gerade irgendwie vor allen Dingen meine Gegend. Also vielleicht ist das in anderen Städten
anders. Ich habe ja kurz gedacht, dass Olli alles leer getrunken hat, aber daran liegt es nicht.
Nein, es liegt nicht an mir. Ich habe wahrscheinlich zu wenig getrunken. Ich werde das über Ostern nachholen, da vor allen Dingen Whisky und Eierlikör, weil über Ostern wird Eierlikör getrunken natürlich.
Magst du Eierlikör?
Aus Schokobechern. Einmal im Jahr kann man, finde ich, macht man das halt auf so einem Osterspaziergang.
Okay, dann ganz kurz Werbung. Es gibt gerade von Rittersport, ihr Lieben da draußen, die Stößchen-Edition mit einzelnen Rittersport-Kapseln mit Eierlikör gefüllt.
Alter. Rittersport. Nein, also wo ich hinfahre über Ostern, da bringt jeder einen eigenen Eierlikör mit und da probiert man halt verschiedene selbstgemachte Sachen. Das ist immer sehr lustig, weil der eine macht es mit Korn, der andere mit Rum und so weiter und so fort. Ich hatte eigentlich gedacht, ich mache mal einen mit Peated Whisky, aber das habe ich natürlich nicht hinbekommen, das jetzt kurz vor Ostern noch zu machen.
Mach doch einen Eierlikörsch.
Nein, ich wollte einen mit Poutine machen, mit Peated Poutine. Habe ich noch oben eine Flasche. Wäre eigentlich geil, ne? Klare Spirituose mit Rauch. Naja, mache ich vielleicht nächstes Jahr, wer weiß, läuft ja nicht weg. Auf jeden Fall ist das Thema Eierlikör, finde ich, ein ganz wichtiges. Ich wünsche euch allen, vor allen Dingen männlichen Kollegen, die zuhören, dicke Eier zu Ostern. Sagt man, glaube ich, so, ne? So unter Männern.
Ja, der alte weise Mann.
Nein, viel Spaß. Genießt die Zeit mit der Familie. Ein paar Feiertage. Wir müssen uns alle mal irgendwie ein bisschen ausruhen. Und da ist ein verlängertes Wochenende über Ostern mit Sicherheit toll, auch wenn man jetzt keinen großen Urlaub hat. Diejenigen, die Service machen, weil sie Feuerwehrleute sind, Polizisten, irgendwas anderes im Krankenhaus arbeiten und über Ostern arbeiten müssen, wir sind bei euch gedanklich und wünschen euch trotzdem eine gute Zeit.
Macht's gut.
Bye, bye.
Ciao.